Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an. Ein Bier, doppelten Cola rum und wie weiß ich, was er trinkt.
Hey, schönen guten Tag, Jan.
Guten Morgen, Olli.
Heute
ist wieder mal Sonntag. Heute ist Sonntag, der 7.12. Ist ein Tag nach Nikolaus. Herzlich willkommen am 2. Advent zu Sanft und Sorgfältig, Ihrer weihnachtlichen Sendung.
Ja, auch von meiner Seite aus. Alles Gute raus aus der Welt. Auf die Welt.
Herzlichen Glückwunsch, Olli, muss ich mir ganz recht herzlich sagen.
Ach, komm mir auf.
Herzlichen Glückwunsch. Ich muss mal, Olli, du hast dich so toll entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe gedacht, musikalisch wird das nie was mit dir. Aber jetzt ist ja deine Single raus seit vorgestern. Herzlichen Glückwunsch. Es ist wirklich ein ganz toller Song geworden, sehr weihnachtlich auch. Und ich finde es auch schön, dass du Afrika hilfst, dass jeder Cent aus den Einnahmen.
Nee, für jede Single, die man kauft, je ein Cent geht an die Hilfe für Bob Geldof, also für die Modehilfe, damit er sich ein bisschen Kleiderhilfe Bob Geldof.
Die Bob Geldof Modehilfe.
Das gibt's auf alle Fälle. Ich finde das schön, die Sendung ist noch keine 2 Minuten lang und da fangen wir schon an, über unsere Nebenprojekte zu reden. Und das passt wunderschön in den heutigen Tenor der Sendung. Genau. Heute geht es nämlich einfach mal, Behind the Scenes heißt das Thema der heutigen Sendung. Die Transparenz der Sendung, überhaupt der Menschheit, wird das Thema der heutigen Sendung sein, Jan.
Genau, Transparenz ist das Thema. Also wir machen heute, wir lassen heute alle Hüllen fallen, wir werden heute durchsichtig und wir erwarten auch von Ihnen, liebe Hörer, dass Sie heute mal ein bisschen durchblicken lassen, was Sie eigentlich so bewegt, gerade so um Weihnachten rum. Wir wollen wissen, was ist Ihre Lebensmotivation? Legen Sie doch mal Ihre Kontoauszüge auf den Tisch und zeigen Sie uns mal, was Sie verdienen zum Beispiel. Damit geht es zum Beispiel los.
Genau, in Deutschland, ist das so, in Deutschland wird zum Beispiel nicht über Geld geredet. In anderen Ländern sagt man gerne mal, I'm broke oder sonst was, oder mir geht's nicht gut, oder Miete so teuer. Aber hier in Deutschland, da darf man da nicht drüber reden. Es ist so ein altes 50er, 60er Jahre Ding, glaube ich, auch noch. Man redet nicht darüber, wie viel Geld man verdient. Man
zeigt, ist das eine Sache, die uns der Krieg eingebrochen hat? Ist es wirklich so eine Kriegs-After-Kriegs-Generationssache? Oder ist das eh eine Nationalitätsmentalitätsgeschichte, dass der Deutsche nicht über Geld redet, weil der Deutsche ja auch nicht gerne über Gefühle redet, zum Beispiel?
Ja, es liegt, glaube ich, daran, dass es hängt mit dem Krieg zusammen, glaube ich. Weil vor dem Krieg sind die Deutschen ja alle mit Schmuck und Gold und so rumgelaufen und waren total geschmückt wie so ein Tannenbaum. Und dann kam der Krieg und dann wurde denen ja alles genommen. Warum hat uns eigentlich damals keiner geholfen, als es so schlecht aussah? Stelle ich mir immer diese Frage.
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das hat doch die Welt doch gesehen, dass wir da gestrauelt haben, strategisch. Ja, warum ist uns da keiner zur Seite gesprungen?
Oder dass uns einer wenigstens zur Seite genommen hätte, gesagt, ey, ihr verrennt euch da gerade mit der ganzen Geschichte. Nichts passiert.
Ja, ja, da siehst du mal wieder, man muss auch über seine Gefühle reden und vor allen Dingen über die Dinge, die einen bewegen. Also ich finde tatsächlich, das erste, Geld war bei uns früher zu Hause nie ein Thema. Und ich habe auch das Gefühl, das war auch bei meinen Klassenkameraden nie ein Thema. Es wurde weder darüber geredet, wie man eine Steuererklärung macht. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert.
Ich auch nicht.
Wo ich das jetzt schon ein paar Jahre gemacht habe.
Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das Steueramt, also Finanzamt selber weiß, wie das funktioniert oder ob die wirklich da immer so mit so einer Lostrommel ziehen, wie viel man einmal zahlen muss im Jahr. Da bin ich mir echt nicht sicher, weil es strauchelt ja, wankt so irgendwie. Glaubst du, die haben da ein richtiges Konzept beim Finanzamt und wissen genau, wie man einem die Steuern, also...
Ja, ich glaube auch nicht so richtig, also die machen das, glaube ich, auch so Pi mal Daumen oder, also ich habe zum Beispiel tatsächlich noch keinen Steuerbescheid für 2012 und ich habe das auch schon beim Finanzamt angemerkt und habe gesagt, sag mal Leute, ich habe hier einen Haufen Geld, den ich euch eigentlich gern geben würde, aber ihr müsst mir dann auch einen Zettel schicken, und dann wo dann draufsteht, wie viel das ist. Ich liebe eigentlich Steuern zahlen. Und ich gebe eigentlich fast auch nichts aus, weil ich mich auf den Moment freue, wo dann das Geld weg ist, ans Finanzamt abgegeben. Also muss man vielleicht erklären, Leute, wir sind ja Freiberufler. Ich bin quasi wie so ein Architekt selbstständig. Ich kriege die Steuer nicht abgezogen jeden Monat, sondern ich muss alle 3 Monate muss ich meine Einkommensteuer vorausbezahlen und dann am Ende des Jahres nochmal was nachzahlen. Also ich muss quasi die Steuer von mir aus selber bezahlen und kriege mein ganzes Geld erstmal brutto aufs Konto gezimmert. Dann hast du da so einen Haufen Geld, weißt aber, dir gehört davon maximal die Hälfte.
Und ja, das ist ein
psychologisch schöner Effekt.
Noch nicht mal die Hälfte. Weil da gibt es noch die Ex-Frauen, die kriegen auch noch was von der Hälfte. Dann gibt es noch die und die und die kriegen.
Das?
Und aber die Sache ist die, dass man, also zahlst du dann, haben die sich gemeldet, das Finanzamt, nachdem du die angeschrieben hast, dass du gerne Steuern zahlen würdest?
Ich habe die jetzt 2-mal angeschrieben. Also einmal über meinen Steuerberater, dann habe ich tatsächlich meinen Sachbearbeiter selber angerufen, weil ich eigentlich ein ganz gutes Verhältnis habe zu dem und weil ich eh so ein Streber bin, was Steuern angeht. Und war das auch okay? Und er meinte, ja, das ist auf dem Weg und das hat wohl damit zu tun, dass da wohl sich Mitarbeiter umgesetzt haben und das irgendwie eine neue Sitzordnung ist im Finanzamt ohne Scheiß. dass andere Leute meinen Buchstaben haben und deswegen, und die können nicht so schnell. Und da sind so viele Zahlen und das dauert ein bisschen. Aber das ist wohl alles auf dem Weg. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich auf dem Geld sitzen bleibe und das keiner haben will.
Nee, die melden sich erst dann, wenn du gerade einen zu großen Teil deines Eigentums verprasst hast. Dann melden die
genau,
sich immer erst.
Genau, die melden sich, wenn man das Geld gerade nicht hat. Und dann muss man nämlich Kredite aufnehmen. Ist mir auch schon passiert, gebe ich auch mal ganz offen zu.
Ich auch.
Also die ersten Jahre, in denen ich quasi mehr verdient habe als früher, das ging so los, als ich beim Radio angefangen habe. Auf einmal verdienst du dann im Jahr, keine Ahnung, 10.000 oder 15.000 Euro. Und dann denkst du erstmal, das ganze Geld ist deins, bis dann das Finanzamt kommt und dann sagt, nee, das ist unsers. Und dann musst du zur Bank gehen und sagen, ich hätte gerne einen Kredit, weil ich muss noch Steuern zahlen.
Ich habe mir auch schon Geld von Freunden geliehen, um die Steuer zu zahlen. Und hast du schon mal gehabt, das habe ich nämlich zweimal schon gehabt, dass sie dir das Konto fänden?
Nee, das habe ich noch nicht.
Das geht von einem Tag auf den anderen, kommst du nirgendwo mehr an Geld dran und da siehst du mal, was für eine Macht der Staat über dich hat. Die wissen genau deine Kontonummer. Und ich meine, ich war dann beim Finanzamt und bin da hingegangen, hab gemeint, hier, ihr habt das Konto gepfändet, gesperrt, ich muss aber unbedingt Geld haben. Dann meinten die, ja, das geht jetzt aber gerade nicht, bis sie das und das gezahlt haben. Meine ich, kann ich aber nicht, so viel habe ich nicht, können wir uns einigen. Und dann saß da eine Frau mit einem Diddlemaus-Anhänger im Rucksack, die halt über meine Finanzen entscheidet, wirklich. Und ja. Und mit so French Nails, mit so verschiedenen Motiven drauf und noch Ringe durch die Nägel durch und so. Die sah aus, also ein paar Straßen weiter ist die Kurfürstenstraße, wo dann halt so, also so ein anderes Gewerbe herrscht, so, weißt du? Und da fragt man sich doch, sind das seriöse Leute beim Finanzamt, die mit Diddlemäusen und French Nails über dein Geld irgendwie entscheiden?
Und du, also ganz ehrlich, ja. wir hatten kürzlich im Betrieb
eine
Steuerprüfung, was, Entschuldigung.
Bei American Nails wäre das schon wieder okay gewesen, aber French Nails, ne, das ist doch...
Ja. Ja, schön, dass man da differenziert. Wir hatten kürzlich im Betrieb eine Steuerprüfung. Also ist ja, bei einer GmbH kommt da öfter mal einer vorbei. Ich glaube, einmal im Jahr sogar standardmäßig. Mhm. Und das war eigentlich tatsächlich, das war extrem angenehm. Es war zwar alle, waren total paranoid und haben Scherze gemacht und die Preise, die normalerweise auf dem Klo stehen, wurden sicherheitshalber auf den Schreibtisch gestellt, wo die Finanzbeamten saßen, um unsere Finanzen zu checken, damit die wissen, dass wir zumindest... Also zumindest keinen Quatsch machen, weißt du, dann stand auf einmal der fucking Grimme-Preis da auf dem Tisch und alle gingen da dran vorbei und wir fanden, was steht denn hier der Grimme-Preis vor den Finanzbeamten? Naja, und das war,
wurde der extra trotzdem hingestellt, um ihnen zu zeigen, dass man vielleicht kein Geld hat, aber von der Hochkultur geschätzt wird.
Ja, genau.
Scheiße, aber fancy.
Aber das war tatsächlich, also bei Finanzbeamten ist es genauso, also Finanzbeamte und Polizisten habe ich eigentlich das gleiche Gefühl gegenüber, ja. Dass man immer so, wenn ein Polizeiwagen an der Ampel hinter einem steht, man weiß immer nicht genau, was man falsch gemacht hat, aber man hat das Gefühl, irgendwie eine Lampe brennt gerade nicht oder man hat irgendwie gerade ein Stoppschild übersehen oder sowas und man ist auf jeden Fall gleich dran. Und das ist bei Finanzbeamten auch so, aber es ist eigentlich nicht so. Wenn man normalerweise sich an alles hält, dann, warum soll irgendwas passieren? Man hat ja nichts, wirklich nichts.
Man hat nichts zu verberben. Bei meinem Finanzmann, der immer...
zu verberben. Außer Oliver und Iris, die haben was zu verberben.
Die haben was zu verberben, das stimmt. Und Herr Jilmatz ist mein Steuerbeauftragter. Da fällt mir gerade ein, Herr Jilmatz ist für die harten Fälle zuständig, wenn das Konto gefändet wird. Der sitzt den ganzen Tag in so einem kleinen Raum, aber also was den ganzen Tag, er sitzt ja den ganzen Tag, aber Öffnungszeiten ist von 9 bis 11 oder so. Oder von 9 bis 10. Ja, genau. Und dann sitzt er
an einem Tag im Monat.
Einfach einen Tag im Monat. Und dann sitzt er mit so einer kleinen Kasse da, in so einem kleinen Raum, der ungefähr so ist wie dieser Raum, in dem ich gerade sitze. Und dann öffnet er das und nimmt dir die Scheine entgegen und du kriegst so eine handgeschriebene Quittung. Irgendwie Finanzamt Berlin, fragliche Geschichte. Jan, das ist nur der erste Teil unserer transparenten Sendung heute. Wir lassen heute mal die Hosen richtig runter und freuen uns natürlich auch, wenn Zuhörer die Hosen jetzt gerade runterlassen. Hier ist
nämlich von Woodkid.
Woodkid,
Run Boy Run.
Ich dachte, Back mit Loser wäre jetzt super.
Ja, auch nicht schlecht. Nee, hier ist Woodkid und Run Boy Run, weil es einfach das Motto meines Lebens gerade.
Alles klar, du bist echt, ja, darüber reden wir gleich mal. Du hast gerade auch hier so einen Lauf, ey Jan.
Ja, wie Run by Run. Lauf.
Ich bin so stolz. Ich habe dich gewickelt, gebadet, aufgepäppelt und jetzt kommst du nicht mehr runter von dem Berg, auf dem du stehst. Hey, bis später, bis gleich.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Ihr habt ja alle ganz schön Bock zu feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza?
Ibiza, das wäre schön, oder Jan?
Jetzt nach Ibiza, das Wetter. Ich liebe Ibiza, das ist eine Trauminsel einfach.
Wenn wir beide zusammen in Urlaub fahren würden, ne?
Ibiza,
also wir
Finca auf Ibiza.
Nee, wir müssten 2 Wochen zusammen in einem Einzimmer-Apartment zusammen wohnen. Welche Region würdest du dir aussuchen, wo wir zusammen halbwegs
Ibiza.
Schön...
Ibiza einfach schön zentral. Das Binnenland ist ja so wunderschön. Und dann würde ich einfach, wir würden oft in der Finca hängen und ich würde einfach die ganze Zeit nur vögeln mit dir. Ist so.
Wirklich?
Ja, aber du weißt ja, wie es ist im Urlaub. Man ist dann irgendwie doch entspannter und man ist doch freier irgendwie als zu Hause.
Ich kriege im Urlaub, habe ich wenig sexuelle Gefühle, weil der Druck weg ist. Den habe ich ja nur unterwegs, wenn ich auf Tour bin oder so. Und da habe ich dann wiederum keine Zeit. Weißt du eigentlich, wie viele Frauen darunter leiden, dass wir gerade so, also durch das die Welt rein so Karriere machen und so.
Ja, wie viele Frauen darunter leiden, dass du gerade Karriere machst, Olli?
Ja, bei dir aber genauso, oder?
Ja, ich weiß, wie viele Frauen da zu Hause liegen, ungestreichelt zu Hause.
Genau. So viele Frauen liegen jetzt gerade ungestreichelt zu Hause, weil wir diese fantastische Radiosendung machen müssen. Samt und sorgfältig, die transparente Sendung. Wir grüßen Sie nochmal. Liebe Enjoy-Freunde, liebe Das Ding-Freunde, liebe Radio 1-Freunde. Helf mir weiter, Jan. Wie hießen die anderen geilen Sendungen?
Ja, Das Ding, unser Ding nicht. Puls.
Bremen 4.
UFM. 1 Live ja nicht, übrigens 1 Live Krone am Donnerstag, der
Hast
größte Radiopreis. Ich war nominiert für Kategorie
Hast
Bester Webhype, zusammen mit Ape Crime, die Lochis, White Titty und Joyce Ilk, wo ich alle nicht kannte.
Konkurrenz.
Kannte ich alle nicht und ich habe nicht gewonnen. Ich war aber auch nicht da, ich habe leider keine Lust gehabt.
Wer war denn da, die Lochis oder was?
Ich glaube Ape Crime haben gewonnen und das gönne ich denen auch wirklich von Herzen. Aber ist ein super Preis. Grönemeyer war da, Herbert war da, dann hatte Kollega war da, Sido waren alle da.
Ich habe kurz reingesappt. Kollega, Materia, Sido und noch ein vierter bekannter Rapper. Fällt mir gerade. Wer war noch da?
Jan Delay.
Das ist die Soul-Stimme. Jan Delay, Materia, Kollega und die Rockröhre. Und warum ist eigentlich der Campino noch auf die Bühne gesprungen? Ganz kurz im Bob Geldof
Dress. Der hatte keine Zeit. Hat sich ein Konzert gegeben.
Kurztrip in New York. Macht er gerade mit Jan-Josef Liefers, oder?
Ja, mach dich da nicht drüber lustig, du. Da muss man echt aufpassen.
Ich weiß.
Mir ist da viel Hass entgegengeschlagen. Ach. Kann man jetzt auch mal zum Aufarbeiten. Also ich kann das zwar nachvollziehen, dass die Leute da jetzt ein bisschen auf 180 sind, aber mal ganz ehrlich, es ist eine unseriöse Hilfsaktion.
Ja.
Das ist ein beschissener Song, abgesehen davon. Und man ist jetzt auch nicht, man pinkelt ja auch nicht irgendwelche Minderheiten an, sondern das ist die Nummer 1 der deutschen Charts und die Nummer 3 der deutschen Charts. Das ist schon okay, wenn man da so ein kleines bisschen...
Gibt es zwei Versionen, weil da zu viele Leute waren, die mussten zweimal aufnehmen, weil die nicht alle untergekriegt haben, die mitmachen wollten. Nur darum sind die auf Platz 1 und Platz 3 in den Charts.
Die englische Version ist, glaube ich, auf 3 gerade und die deutsche Version ist auf Platz 1. Mhm.
Es wäre so interessant gewesen, wenn es zwei deutsche Versionen gibt, weil so viele deutsche Künstler mitmachen wollen, dass es nicht genug Strophen gab oder ähnlich. Zum Beispiel T.S. Ullmann, der ja Mitinitiator ist und ja ein guter Freund von mir ist, der ist doch auch in dem Song, aber ich höre den gar nicht, aber der hat gerade über den Text geschrieben. Ich musste mal fragen.
Hast du mitbekommen, hat er sich aufgeregt darüber, über meinen Rant, oder war das okay?
Nö, wir sind ja heute die transparente Sendung. Ich glaube, er erwähnte irgendwann mal im Nebensatz sowas wie, ohne Leute wie ihn hättest du keinen Job, Jan. Aber es war, glaube ich, freundlich gemeint. Der liebt dich ja auch über alles, wie jeder. Wer liebt nicht so einen zynischen Medienclown wie dich, Jan? Also wirklich. In den letzten Wochen hast du dich wirklich in die Herzen der deutschen Musikercharts also geschossen. Also der Musikergarde. Das ist wirklich beliebt
gemacht. Weißt du, das Ding ist ja, das kann ja sein, dass es auch so die allgemeine Großkotzigkeit ist, aber mal transparentes Gefühl. Wir saßen in der Redaktion und haben gesagt, wenn wir das nicht sagen, sagt das keiner. Wenn wir nicht sagen, das ist irgendwie ein creepy Song und das Gefühl, was man hat, wenn man das sieht, wie sich da die 30 oder 29 Rockröhren abarbeiten am Mikrofon für einen guten Zweck. Das ist irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an. Wenn wir nicht sagen, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, dann sagt es keiner.
Ja, aber das Problem ist aber auch, Jan, das muss ich auch mal sagen, die transparente Sendung. Ich glaube, viele fanden das von vornherein scheiße, haben aber auch nicht mehr gemacht, als sich bei Facebook darüber zu äußern, weil man natürlich auch Schiss hat. Da legt man sich dann gleich mit 30 Leuten an, die ja auch irgendwie, ich meine, du bist kein Musiker, ne? Aber irgendwann muss man dann auch mal wieder auf dem Festival spielen und dann kommt dir Max Herre entgegen, der nun mal auf Massephase gerade ist und dich derbe im Schwitzkasten nimmt oder derbe, die einen auf die Glocke.
Massephase ist?
Ja, der macht doch Kollege, das Bossprogramm gerade. Oder irgendeiner von anderer von denen oder hier Max Rabe oder so und kommt und zieht ja direkt eine Frontale hier, eine Links-Rechts-Kombi. Und dann bist du erstmal auf dem Festival gedemütigt von. Du weißt ja nicht, was dir passiert. Deswegen muss ich mich da zurückhalten. Im Sommer spiele ich dieses Jahr ganz viele Festivals und kann nicht auf einmal, dass da so ein Halbkreis um mich herum mit Max Rabe, Max Herre und noch mein alter Freund Tees, dann noch Kampi.
Und Jan-Josef Liefers auch noch.
Ja, genau, da muss ich ja hier so einen Cincinnati High Punch Kick machen und allen auf einmal und ich bin ein bisschen raus aus der aus Street Fight Nummer.
Ja, du darfst das dann eben nicht, aber ich kann das ja machen. Ich bin ja in dieser Posse, da muss ich nicht kredibil sein. Und ehrlich gesagt, wenn irgendwo Jan-Josef Liefers mitmacht, würde ich als Musiker immer schon mal misstrauisch werden, weil Ist einfach
ich
so.
Möchte, also ich, weißt du was, ich habe so viele Hörbücher von Jan-Josef Liefers gehört und ich gucke auch den Münster-Tatort wirklich gerne. Aber ich würde auch, und das meine ich gar nicht mal gehässig, ich würde mir wünschen, dass er nicht mehr singen würde. Und weil ich möchte einfach nicht, dass er mit geschlossenen Augen vorm Mikro steht und denkt, das ist gerade so Bonnie Tyler-mäßig, was er da macht. Und ich möchte das auch ihm ganz lieb sagen, ohne dass der jetzt denkt, dass ich den jetzt komplett verachte oder so. Weil ich finde auch die Rolle, die der spielt, der ist ein guter Schauspieler und der ist eine wahnsinnig gute Leserstimme. Aber der soll nicht mehr mit geschlossenen Augen vorm Mikro singen. Das soll er nicht mehr machen, bitte.
Und also, ja, und seine Frau Anna ist sicherlich, und ich finde es auch toll, dass sie als Pärchen so gut funktionieren, auch in so einem Alter, wo Paare ja oft auch auseinandergehen und so. Dass sie so offen, auch öffentlich ihre Liebe zelebrieren, finde ich super. Aber trotzdem, das mit dem Singen,
ja. Ist so. Das ist so eine Sache, es geht so. Transparente Sendung ist das Thema. Transparenz ist grundsätzlich das Thema. Jan, also wir Menschen werden ja auch durch Facebook und diese ganzen Sachen immer transparenter. Aber, jetzt ist ja eine philosophische Frage mal an dich, gibt es überhaupt so viele Geheimnisse zu bewahren? Also haben Leute, die nicht echt immer auch so Geheimnisse bewahren, auch ganz schön viel Dreck am Stecken?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Leute, die nicht so gerne von Dingen erzählen, die wollen was verbergen.
Wir genau, zum Beispiel das ja, jeder, der nicht Facebook hat, der hat doch bestimmt was. Das ist doch irgendwie einer hier, der mit illegalen Videos handelt mit oder so.
Marihuana sich spritzt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber wir kennen das doch von. Lass uns doch ruhig transparent sein. Mhm. Wenn wir über unser Privatleben reden oder so Dinge touchieren, wo es so privat wird, dann fangen wir immer an, uns irgendwelche Lügengeschichten auszudenken,
ja.
Weil wir ja beide tatsächlich nicht wollen, dass das Private so sehr nach außen gekehrt wird, dass das Thema ist. Kann man ja mal ruhig offen erzählen.
Kann
wir haben, glaube ich,
sagen.
Noch nie wirklich in der Sendung erzählt, wie wir so privat aufgestellt sind. Ich sag dann immer, ich bin irgendwie, keine Ahnung, verheiratet und habe 4 Kinder. Mhm. Oder ich lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen.
Ich sag ja genau
oder ich
habe
eine Patchwork-Familie.
Ja.
Das sind so Dinge, wenn man dann anfängt, da so rumzulavieren, dann möchte man einfach nicht, dass man diese Dinge so nach außen trägt. Und wir beide sind ja eigentlich dann doch sehr bedacht darauf, dass wir Dinge schützen, die uns wichtig sind.
Andererseits, ja, andererseits ist es aber auch bei mir so, dass ich denke, wollen wir die Zuhörer unserer Sendung wirklich damit langweilen, dass wir beide nun mal so, dass man so eigentlich ziemlich langweilig, so abgesehen von dem Scheiß, den man so macht, sonst lebt, dass man Babys wickelt, dass man Kinder irgendwo hinbringt, also ins Ausland oder so. Nein, Quatsch, also dass man
mit seinem Multivan Kinder aus dem Ausland heimlich entführt und nach Deutschland bringt. Warum sollen das den Leuten wissen?
Ja, genau, das ist doch, ich meine, das ist doch so langweilig. Wir müssen aber übrigens bei Langeweile, wir müssen ein bisschen Musik machen, Jan. Es geht. Oh. Hast du einen Songwunsch?
Ich hatte gerade Woodkid. Ja, dann mach du doch mal. Ich habe gerade Woodkid mir gewünscht.
Ich finde ja immer noch so gut. Seit einem halben Jahr, immer wenn ich ins Studio fahre, lege ich diesen Song immer mal wieder gerne auf. Bilderbuch mit Maschinen. Ich finde das so gut, das Lied. Ne? Das ist so eine fette Produktion. Am Anfang dachte ich, was für ein Spacken singt denn da eigentlich? Und der Song ist so gewachsen und ich höre den so gerne. Ich würde jetzt gerne alle Sender auffordern, an, einmal einen Olli Schulz-Wunsch zu erfüllen. Und danach geht's hier weiter mit der transparenten Sendung. Heute hier am 7.12. in Deutschland.
Zweiter Advent. Yeah. Die zweite Kerze brennt schon.
Let it burn, let it burn.
Burn, motherfucker, burn.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Also auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
Und hier sind wir wieder, die Männerdomäne Nummer 1 im Radio. Sanft und sorgfältig mit Janni Böhmermann.
Ich dachte, wir sind hier die Poco-Domäne. Wir sind das Möbelhaus des schlechten Geschmacks, die Poco. Du warst ja schon mal in so einem Möbelhaus, was nicht Ikea ist, wo man günstige Sachen bekommt.
Ich war in der Poco-Domäne, war ich wirklich, weil mich hat da, ich hatte ein Date neulich mit Katzenberger, mit der Katzenberger heißt die.
Ja,
die
Daniela Katzenberger.
Die habe ich auf einer Party kennengelernt und dann hat die gesagt, wollen wir uns mal treffen.
In München, bei diesen Video Awards, war das
genau.
Nicht die Eule?
Die Eule, genau. Und dann habe ich die Eule kennengelernt und dann hat die zu mir gesagt, lass uns doch mal treffen. Und dann hat sie mir eine Adresse zugesimst und das war dann in der Kantine von Poco Domäne. Und dann habe ich dann mit ihr gesessen und dann waren wir shoppen zusammen und haben so hier ein Einhorn gekauft, so ein rosa Einhorn.
Ja, und so ein Teppich, da gibt es so Teppiche, wo man dann schon, wenn man den nur aufgerollt da liegen sieht, da juckt das einen schon von diesen ganzen Kunstfasern, die da drin sind. Ist interessant, also bei Poco Domäne kriegt man Sachen, die so Ausstattung für die mitten im Leben Scripted Reality Soap Wohnung am Nachmittag. Übrigens, ich muss mich entschuldigen, es haben sich Leute gemeldet, tatsächlich bei mir, dass in der letzten Sendung bei Minute 23 hätte ich wohl in der Sendung gefurzt. Und das muss ich mal an dieser Stelle sagen, ich habe mir das angehört, es kann sein, dass das so klang, als wäre das so gewesen, aber das war, ich bin auf, hier im Studio ist eine Krötenwanderung gewesen und ich bin auf einen Frosch getreten, der zufällig Der ist da lang gelaufen. Es war ein Frosch, auf den ich getreten bin.
Bei
es
dir war in deinem Studio jetzt war das?
Ist eine Kröte und da bin ich wohl drauf getreten, deswegen.
Aber ist das nicht auch einfach ein Tabuthema weniger, wenn einer mal anfängt in der Sendung zu furzen, dass man sich denkt,
ich hab im Radio alles schon gemacht, gerülpst, Schluck auf, gepupst.
Ja.
Ich habe früher die Late Line moderiert. Das war mein interner Wettbewerb mit mir selber, dass ich sämtliche Körperäußerungen, die man so laut machen kann, im Radio mache, ohne dass es Leute merken, teilweise aber auch thematisiert. Und ich habe alles schon gemacht, ich schwöre dich, ich habe alles schon gemacht, laut, in echt.
Sag mal, wann hast du die Phase am Tag, wo du am meisten pupsen könntest, also wo am meisten Pupsalarm ist bei dir?
Ja, morgens, ganz morgens.
Morgens, ne? Das sammelt sich über Nacht alles im Bauch, oder?
Und dann weiß ich nicht genau, wo sich das da sammelt. Ist das der Bauch oder ist das...
Ich glaube, das gärt alles im Bauch.
So eine Furzhöhle.
Ich glaube, das gärt alles im Magen. Das ist wie beim guten Bier. Das muss genug gären und gebraut werden. Und so ist es auch mit einem guten Pups. Also das muss gären über Nacht. Also das ist wie ein guter Wein, der in so einem Fass reift.
Ja. Und wenn Sie sich jetzt angeekelt von Ihrem Sonntagnachmittagkuchen wegwenden und sagen, das möchte ich nicht hören. Heute ist das Thema Transparenz bei Sanft und Sorgfältig. Wir lassen heute im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runter und wir reden heute mal Tacheles. Wir haben gerade schon unsere Finanzen auf den Tisch gelegt. Es läuft finanziell bei mir ganz okay zurzeit.
Wirklich?
Finanzamt ist, ja, also ich kann mich nicht beklagen. Es ist wirklich, also man hat ja immer so Wellenphasen. Es läuft, also die Existenzangst ist tatsächlich seit so ein oder zwei Jahren aus meinem Leben verbannt. Das ist ganz schön.
Ja, und ich habe Schiss davor, das zu sagen, dass es so einmal auch ganz gut geht, weil man das nicht gewohnt ist, weil das keiner macht. Man sagt immer nur, wenn es einem schlecht geht. Das sagt man dann gerne, oh, wir haben eine schwere Phase gehabt hier irgendwie.
In Deutschland macht man das. Aber wenn es einem gut geht, das möchte in Deutschland keiner hören. Dann ist
genau,
auch unsympathisch.
Und da muss ich auch nochmal ganz kurz abfeuern hier.
Und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber. Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Siehst du, das ist das, Mario hat es auf den Punkt gebracht. Das ist das Problem.
Er hat völlig recht. Und es ist tatsächlich gar nicht so, dass es eine Sache ist von mega viel Geld, sondern ich finde, wenn man so viel Geld verdient, dass man das Gefühl hat, man ist zwar nicht reich oder sowas, aber man muss sich keine Sorgen mehr machen. Man kann so ein bisschen was im Jahr sparen, man kann seine Miete bezahlen und man muss nicht immer seinen Kontostand sich angucken. Man weiß, man kann einkaufen gehen und kann auch mal für 100 Euro einkaufen gehen. Und mal nicht immer nur die tollen Preissachen aus dem unteren Regal holen, sondern auch mal da, wo auf Augenhöhe mal einkaufen. Das ist so seit ein, zwei Monaten.
Wenn ich den Filialleiter von meinem Supermarkt angucke, dann denke ich nie, ich gehe auf Augenhöhe einkaufen. Der denkt sich immer, der ist der degenerierte Vollarsch wieder aus dem Fernsehen. Also habe ich nicht das Gefühl, dass ich auf Augenhöhe da also anerkannt bin schon bei mir. Ich wohne aber auch in so einer Gegend, wo dann halt so Superpromis einkaufen.
Ja, du wolltest gerade sagen, du wohnst doch da, wo du morgens irgendwie bei Netto an der Kasse neben dem Bundespräsidenten stehst.
Es ist wirklich so, dass der Bundespräsident Luftlinie von mir keine 700 Meter entfernt wohnt. Das ist wirklich wahr.
Habt ihr euch denn schon mal getroffen privat? Wenn ihr beide irgendwie auf einem Tretroller?
Steffen Seibert habe ich getroffen, den Regierungssprecher, neulich im Fahrradladen mit seinem Sohn. Er hat ihm ein Fahrrad gekauft und ich war dabei, gerade meinen vier Töchtern Fahrräder zu kaufen. Und der hat dann gesagt, Mensch, Schulz hier, Alter.
Hat er dich angesprochen?
Ja, er hat mich erkannt. Erst hat er weggeguckt, weil ich habe den kennengelernt im Rahmen eines Durch die Nacht mit Arte, habe ich mit Tom Schilling vom Jahr oder so gedreht und da habe ich den kurz kennengelernt. Da hat er mich übrigens getreten, weil ich ihm schlechten Musikgeschmack nachgesagt habe. Und deswegen hat er erst weggeguckt im Fahrradladen, er stand in der Schlange neben mir und dann hat er nochmal rübergeguckt und hat er gesehen, dass ich ihn gesehen habe und dann musste er auch einfach souverän, wie er ist, mir die Hand schütteln. Hat sich dann auf einen kurzen, prägnanten Smalltalk über Fahrräder mit mir geeinigt, haben wir geredet.
Worüber sonst?
Und ich muss sagen, er war sehr nett. Da kann man nichts gegen sagen, auch wenn er CDU ist, ne? Er war trotzdem ganz nett.
Nee, das ist ja nicht richtig.
Das war auch jetzt, mein Gott. Kennst du von Rocco Schamoni noch das Lied?
Du willst CDU.
Deswegen mache ich Schluss mit dir.
Warum mache ich Schluss?
Ja, super Song.
Lass mich bitte bloß in Ruhe, denn du redest Schluss. Du willst mich benutzen für deine Partei.
Super.
Du willst CDU. CDU. Darum ist es jetzt vorbei. CDU, CDU, CDU. Klar.
Jan, Evergreen. Ich habe noch eine Überraschung für dich.
Was denn?
Wo wir heute das Thema transparente Sendung haben. Ich bin heute nicht alleine. Ich bin hier im Studio, weißt du, wo ich sitze, in diesem kleinen Kellerloch hier, unserer Produktion. Ja. Und durch eine Scheibe hindurch sitzt ein Journalist von dem Musikexpress, der gerade einen Bericht über mich schreibt für meine kommende Platte. Und der wollte heute hier mal ein kleines Mäuschen spielen und wollte sich das einfach mal angucken. Und ich glaube, der hat auch noch ein paar Fragen an dich. Er wollte nach der Sendung noch ein Interview mit dir machen.
Ja, das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste. Die haben über die Agentur angefragt. Die wollten ein Interview mit mir machen zu dir. Und ich habe gesagt, mache ich gerne, aber nur in der Sendung. Über Transparenz. Also wir werden gleich ein echtes Interview führen. Oliver Götz heißt er, ich habe hier alles stehen.
Die haben sich ohne mich zu fragen bei dir gemeldet, das geht aber eigentlich
natürlich
nicht.
Natürlich geht das. Er ist ja ein Journalist und er ist ja nicht dein PR-Manager, sondern der stellt dann Fragen auch an Leute, die dir vielleicht nicht ganz so unkritisch gegenüberstehen. Zum Beispiel ich. Ich bin ja jemand, der eine sehr genaue Meinung zu dir hat.
Dann würde ich das aber schon schön finden, wenn das hier über den Äther also geführt wird, damit ich da mitmachen kann.
Damit du reinschreiten kannst, falls ich irgendwie Quatsch erzähle.
Das können wir. Wäre das okay in der zweiten Stunde, wenn wir das gleich machen?
Machen wir gleich. Ist eine sehr gute Idee. Ich möchte ganz kurz auch in eigener Sache nochmal eben sagen. Ja. Lieber Wolfgang Büchner, Chefredakteur des Spiegels, wird jetzt rausgeschmissen zum 31.12. Quatsch. Was war denn da eigentlich los? Wird rausgeschmissen. Ich habe gelesen, Kurt Schnippen hat sich bei Facebook, wusste gar nicht mehr, wo Ende ist, hat die Enter-Taste nicht gefunden. Kurt Schnippen, der Chefreporter des Spiegels, auch ein alter Bremer, hat sich nochmal quasi Uwe Saffe und Wolfgang Büchner nochmal einen Arschtritt mit zum Schluss zurückgegeben und hat gesagt, das ist alles gar nicht so wie, das war ein schlechter Chefredakteur und du hast einfach der falsche Mann zum richtigen Zeitpunkt und so. Also der hat richtig, der musste gehen. Wolfgang Büchner hat richtig, ich glaube jetzt ein Jahr oder sowas, Spiegel-Chefredakteur und ist jetzt richtig quasi demoliert wie so ein kaputtes Auto, fährt jetzt vom Hof mit so eiernen Reifen.
Das ist das Problem bei politischen Magazinen, allen möglichen, die demontieren sich irgendwann selber. Da gibt es bevor die überhaupt jemanden an Karren pissen, zerreißen sie sich von innen schon selber. Und deswegen ist es ganz du, dass du so eine Allmachtsposition hast bei dir, da in deiner Fernsehproduktion auch, weil ihr zerreißt euch nicht, weil das ist ganz klar, du bist Diktator. Ich war ja mal dabei, als die Sendung gemacht wurde. Du kommst da rein in den Raum und alle hören auf dich, Jan. Wenn du den Raum betrittst, das kann man ruhig mal kurz hier sagen, da herrscht absolute Diktatur. Weißt du,
ja,
ne?
Genau.
Und das ist beim Spiegel, da hat jeder Mitspracherecht.
Und das ist genau das Problem. Das habe ich diese Woche auch einem Journalisten tatsächlich erklärt. Das ist, Basisdemokratie geht nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann kommt dann der Moderator rein und ich hatte zum Beispiel diese Woche, ist kein Spaß, mal zum Stichwort Transparenz. Ja. Seit 2 Monaten seit wir jetzt quasi, also meine neue Sendung kommt ja nächstes Jahr, heißt übrigens Neo Magazin Royal.
Royal, habe ich gestern gesehen, habe ich am Donnerstag gesehen, meine ich, vor 3 Tagen.
Gerade noch gerettet.
Gerade, da hat es keinen aufgefallen. Habe ich gesehen vor 3 Tagen, wie du mit den Luftballons da hantiert hast und so, ne?
Ja. Übrigens war Dirk Stermann zu Gast. Ich soll dich schön grüßen. Der hatte ja früher mal eine Show, die lief bei Radio 1, da wo jetzt unsere Sendung lief, die hieß Show Royale.
Viele haben der Sendung nachgeweint, als wir dann an den Start gegangen sind. Da erinnere ich mich sehr gut dran.
Mittlerweile sind die Tränen alle, glaube ich. Aber sie würden weinen, wenn die Tränen noch da wären. Und, seit 2-3 Monaten, seit so ein bisschen mehr Stress ist bei uns. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich schon 2-3 Mal Leute angeschrien. Was ich normalerweise, ist so eine Sache, die kenne ich nur von dir. Das ist das Nervenkostüm.
Wen habe ich denn jemals angeschrien?
Diese eine Fotografin, als wir im Lido waren.
Ach, come on, die wollte Promi-Fotos machen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache nur Fotos, wenn da auch was rausspringt für mich, aber nicht, dass ich hier irgendwie in der bunten auftauche oder so.
Ja, kann ich verstehen.
Es ist Claudia Effenberg in meinem Arm, dann ist es natürlich völlig okay. So, wir müssen schon wieder Musik machen.
Ich wollte gerade die Geschichte erzählen, wie ich meine Mitarbeiter anschreie.
Ja, das würde ich nämlich gerne mal, also ich würde dich gerne mal als Choleriker erleben. Das muss ich mir gleich nach der nächsten Songpause, die durchatmen, also Atempause für unsere Zuhörer erklären, wie du als Choleriker wärst, ob das sich ungefähr so anhört. Bis gleich, ne?
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. Das kennen wir.
Hey, Ricky, jetzt reicht's.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird.
Ficky, Ficky!
Gefällt euch das?
Meinst du, wenn Marius heute auf die Bühne geht, wird immer noch eine Menge gebumst?
Ich glaube, da wird nicht mehr viel gebumst. Da wird ein bisschen gestreichelt und vor allem darüber nachgedacht, warum man nicht mehr so viel bumst. Man ist irgendwann ab 40, habe ich ja letzte Woche auch schon besprochen, ist einfach Gleitflug, sexueller Gleitflug. Da wird einfach reingesegelt, da wird mitgenommen, was noch geht, aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht mehr so viel geht.
Genau, und man hat das nicht mehr, man rennt nicht mehr mit einer Ficky-Ficky-Fahne durch die Stadt, also den imaginären. Genau. Sondern
man nimmt mit, was geht, aber weißt du, man fängt an rum zu experimentieren, man macht mal irgendwie so einen Ausflug in den Swingerclub mit ein paar mit einem befreundeten Paar zusammen, dann merkt man irgendwie, dass es auch doch irgendwie komisch, wenn man sich da nackt irgendwie in so einer komischen, am Buffet sieht. So, übrigens ist das Geile. Ich war ja öfter auch schon mal in Swingerclubs irgendwie beruflich.
Ja.
Tatsächlich.
Genau.
Dass es irgendwie so eine, dass dann auch das Bedürfnis zu essen in so einem Swingerclub natürlich befriedigt wird mit so einem Frikadellenbuffet. Da wird quasi auf so einer Bumswiese wird da rumgevögelt und dann stehst du auf und dann holst dir so eine Hohmann-Frikadelle und so ein bisschen Schlagkartoffelsalat und dann geht's dann direkt weiter, wenn du ein bisschen gegessen hast.
Ich habe keine Ahnung.
Oh Gott, das ist schon wieder.
Ich habe leider von einer guten Freundin, die beim NDR arbeitet, gehört, dass der Enjoy-Chef manchmal gar nicht so angetan ist von unseren Pupsgeschichten, so, ne? Obwohl der bestimmt.
Das kann ich lieber.
Weißt du was?
Also muss man mal ganz kurz sagen, ich muss mich auch wirklich mal entschuldigen für alle Leute, also ich finde das ja selber auch nicht gut, aber es rutscht uns einfach manchmal raus. Das ist eine Sendung, der nichts Menschliches fremd ist. Wir sind sowas wie der Spiegel zum Hören, muss man sagen. Wir sind eine Sendung, die die gesamte menschliche Bandbreite abdecken müssen. Und da wird eben auch manchmal ein bisschen gepupst letztlich. Und das ist nun mal einfach so. Da muss ich mich auch bei Norbert Grundner entschuldigen, dem Chef von Enjoy. Ganz lieber Kollege, ich glaube, der ist mit 21 Chef von so einem fetten Sender geworden. Und ist immer noch, ich glaube, der ist mittlerweile 31 oder so. Immer noch extrem jung. Muss aber da mit den ganzen alten Programmchefs immer an einem Tisch sitzen. Der hat das nicht leicht. Und dann muss er natürlich immer dem Programmdirektor vom NDR erklären, warum da am Sonntag gepupst wird bei denen im Radio und ob da man nicht irgendwie dann doch lieber mal was Vernünftiges machen kann. Und ich finde das aber super, dass der uns da die Treue hält.
Ja,
ist doch super.
Ich finde das auch gut. Vor allem, wir brauchen ja Silberrücken, die sich stark machen für uns, die ihre schützende Hand über uns legen.
Ja, aber der ist ja gar kein Silberrücken. Der ist total jung. Der ist wirklich 31 oder so. Der ist mega jung. Ich weiß noch, das war früher eine beeindruckende Karrieregeschichte. Als alle immer gesagt haben, ja Jan, du bist zwar jetzt Praktikant, aber einer, der so alt ist wie du, der ist Chef von Enjoy.
Der ist ja noch 2 Jahre jünger als du, bist 33, oder?
Aber guck mal, der Chef von 1Live zum Beispiel, der ist 71.
Ja, im Vergleich dazu. Aber das merkt man auch an der Musikauswahl so ein bisschen manchmal.
Warum spielen die eigentlich nicht dich bei 1Live? Das würde mich mal interessieren.
Ich habe keine Ahnung. Mein Verleger hat alles versucht, seit 10 Jahren mal einen Song unterzukriegen. Dann kriege ich um 23 Uhr manchmal einen Spot, wo ich 10 Minuten bei Christiane Falk in irgendeiner Sendung sitzen darf. Das ist die einzige Moderatorin, die ich da kenne. Die hat mich, mit offenen Affenarmen da empfängt. Die, glaube ich, aber auch ein halbes Jahr vorher einen Antrag stellen muss, dass ich überhaupt die Gebäude betreten darf. Das ist bei 1Live halt alles ein bisschen anders. Da musst du halt auch, also vielleicht bin ich nicht studentisch genug. Vielleicht liegt es daran, dass ich ab und zu über Vorhautprobleme in der Sendung hier telefoniert. Also mit dir, also man weiß nicht, falsch gemacht.
Weißt du nicht, aber ich habe auch das Gefühl, wir waren ja mal fast kurz davor, bei 1Live eine eigene Sendung zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass auch jetzt meine Nominierung für die Krone in der Kategorie bester Webhype mit irgendwelchen Leuten, die keiner kennt, dass das auch so eine Art Demütigung sein sollte.
Die wollten dich demütigen, Jan. Die wollten dich demütigen. Und wir werden da nicht eingeladen zur 1Live Krone, weil dann müssen wir auch mit Jan Delay vielleicht. Jan Delay kam, ich habe es nochmal geguckt, der kam auch noch bei den Beatsteaks auf die Bühne. Das ist dann so, jeder soll mit jedem, also es war bei dieser 1Live-Kronen-Geschichte wieder ganz interessant zu sehen, dass die das als Happening sehen, wenn dann so verschiedene Musiker einen Song zusammen singen. Das ist dann aber schon wieder mir zu nah an Band 8 dran irgendwie auch. Weißt du, das ist mir alles zu nah an Band 8 dran. Das ist
Bülent Ceylan hat übrigens gesagt, und da kommt jetzt wieder der Zyniker in mir durch,
ja,
auf der Bühne. Ich habe die Verlagung natürlich gesehen, hat auf der Bühne gesagt, dass er unbedingt, man darf nicht vergessen, wo man herkommt, hat er gesagt. Und er möchte unbedingt mal was mit Kindern machen, und weil Kindern muss geholfen werden. Der ist, er hatte auch recht, Kindern muss ja auch geholfen werden. Überhaupt muss auch Afrika muss geholfen werden. Es muss vielen, vielen Menschen geholfen werden.
Ja.
Aber man muss auch vor allen Dingen, also gerade beim Helfen, muss man, bevor man anfängt zu helfen, erstmal ganz lang und sehr gut darüber nachdenken, in welchem Umfang und in welchem Ausmaß und auf welche Art man eigentlich öffentlich helfen möchte. Ich finde, wir haben das ja öfter auch schon hier propagiert. Wir sind auch Charity-Typen. Du machst Sachen in Berlin öfter mal. Ich mache auch meine Sachen irgendwie. Wir haben alle unsere privaten Bereiche, in denen man sich engagiert. Aber die große Frage ist immer, wie groß ist die Glocke, an die man das hängt? Und je größer die Glocke, desto schwerer ist das schlechte Gewissen, was man anderen Leuten macht, da nicht mitzumachen. Und das ist dann irgendwie, wenn man in was reingedrängt wird, immer uncool.
Ja, und das Problem ist auch, sobald man damit hausieren geht, das ist halt die Sache, dass man dann auch, natürlich wenn man auf Facebook postet, ey Leute, spendet mal hier und hier für Geld, dass man auch in eine Diskussion gerät, wo Leute sagen, ja, aber die, uns geht's auch ganz schlecht oder denen und denen. Und deswegen bin ich absolut der Meinung, dass es eine Privatsache ist, was man macht, und dass es natürlich wichtig ist, auf Sachen aufmerksam zu machen, aber man muss Leute nicht zwingen oder auffordern oder sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, wo du für spenden musst, weil es gibt so viele Probleme, extreme Fälle auf der ganzen Welt und so viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und jeder muss das für sich selber entscheiden, was er wie wo macht. Und da muss man auf einen klaren Menschenverstand vertrauen.
Ja, aber ich habe zum Beispiel hab mich mit Norbert Schirner kürzlich unterhalten. Die sagte dann, und das ist ja auch
mit Norbert Schirner, das ist der Bruder.
Mit
ne?
Norbert Schirner, Norbert Schirner ist der Bruder von Norbert Schirner, genau. Sieht aber genauso aus, nur mit so einem leichten Drei-Tage-Bart.
Mit so einer Warze an der Stirn.
Und der hat zu mir, der hat gesagt, man, ja, aber das, ich meine, wenn überhaupt Prominente die Position vertreten, das öffentlich zu sagen, dann wird ja wenigstens ein bisschen geholfen, dann wird Awareness geraised. Und das kann man natürlich auch so sehen. Weißt du, das ist halt ein total vielschichtiges Thema. Man kann da, auch viele schlaue Leute haben da eine andere Meinung. Das ist nicht nur, man ist nicht nur ein Vollidiot, wenn man sagt, wenn du nicht mithilfst, bist du blöd, sondern da gibt's auch schlaue Leute, die dann der Meinung sind. Das ist, das kann ich total verstehen. Das ist aber eben sehr individuell. Ja, dass im Prinzip meine Position nachvollziehbar ist, aber auch nicht so verkehrt ist, wenn Campino sich hinstellt und sagt, in Düsseldorf sind Bäume beim Sturm umgefallen, da muss geholfen werden. Das ist übrigens die zweite Charity-Aktion, für die Campino sich zurzeit einsetzt. Ohne Bäume in Düsseldorf ist tote Hose, ist in der ganzen Stadt plakatiert.
Wirklich?
Ja, in Düsseldorf. Ich war gestern in Düsseldorf und in der ganzen Stadt ist Campino.
Aber hat er denn auch hat er den Wal schon wieder zurück ins Meer geschoben? Das war die dritte Aktion, die Hosen mal hatten. Schiebt den Wal zurück ins Meer. Und haben sie schon die 10 kleinen Jägermeister ausgetrunken? Haben sie das schon gemacht?
Das und haben es geschafft, dass Fußballspieler, die Ambitionen haben, nicht mehr zum FC Bayern München gehen. Ist auch so eine Sache, ne, wo man sich dann fragt irgendwie, ob das nicht eventuell cooler wäre, wenn man sich so der Grad der eigenen Angepisstheit so ein kleines bisschen runtergeschraubt wird, wenn man selber jemand ist, der irgendwie Leuten andauernd von Karren pinkelt. Ist egal. Ist ja nicht unser Problem.
Wir müssen gleich erstmal
mit Pause machen und dann müssen wir gleich, ich möchte ganz kurz mal gucken, weil für mich bricht auch eine Welt zusammen. Wolfgang Büchner, beim Spiegel, dass er weg ist. Die Spiegel TV Vorhersage, wichtige Teile der Sendung hängen am Spiegel letztlich. Ich bin da sehr besorgt, dass Deutschlands Sturmgeschütz der Demokratie, dass ins Straucheln gerät und eines Tages nur noch so ein Webmagazin wird, was keiner mehr liest. Das kann nicht sein, das darf
wir
nicht sein.
Wir sind die größten Supporter, Alter. Wir sind die Ultras, hier Spiegel.
Ja, ich hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wie man eventuell den Spiegel nach vorne bringen könnte. Darf ich mal eine kleine Kostprobe?
Nee, wir müssen, mir wird schon wieder gewunken, Jan. Es tut mir leid.
Bring doch mal zurück endlich.
Ich möchte dir nicht über den Mund fahren. Du weißt ganz genau, dass du hier der große Initiator dieser Sendung bist. Du hast mich damals dazugeholt. Deswegen ist es mir unangenehm, dass ich das jetzt sagen muss. Weil, aber hier, Susanne,
wie lange wir die bequatschen mussten, dass wir eine Sendung zusammen machen dürfen? Da kann man auch mal ganz transparent sagen. Jürgen König, ne? Aber Jürgen König war der Einzige, der gesehen hat, dass die Sendung eine Perspektive hat. So, muss man mal sagen.
So, jetzt ein bisschen Musik, bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ups, ist noch erkältet?
Ja, leicht. Aber nicht mehr so schlimm. Willkommen zur zweiten Stunde Sanft und Sorgfältig am zweiten Advent. Zwei Kerzen brennen hier für Sie. Eine heißt Olli Schulz und die andere heißt Jan Böhmermann.
Ah, oh, du bist so süß. Das ist eine sehr schöne Einleitung für die zweite Stunde.
Dankeschön.
Jan, du bist besorgt. Der Spiegel geht vor die Hunde, ne?
Das große Magazin. Ja, Kurt Schnibben hat die Redaktionsbelegschaft gegen den Wolfgang Büchner aufgestachelt, hat gesagt, Leute, wir müssen hier Revolution machen. Das Internet darf nicht gewinnen gegen die Zeitung. Und hat jetzt, ich glaube, Wolfgang Büchner ist gegangen und hat das Internet auch mitgenommen. Ab sofort wird wieder per Fax kommuniziert im Spiegel. Die digitale Revolution ist zum Stehen gekommen. Und ich habe Angst, dass der Spiegel, gerade der ausgedruckte Spiegel, also quasi einmal die Woche wird ja irgendwie Spiegel Online ausgedruckt und dann zusammengetackert und das wird dann nochmal verkauft.
So als Schülerzeitung, weitergeht. Ja. Wir dürfen nicht zu lange über den Spiegel reden, sonst verlieren wir die Enjoy-Zuhörer.
Ach so. Spiegel ist sowas, ist letztlich sowas, sowas wie YouTube, nur ohne Videos und mit nicht ganz so lustig, aber auch auf eine Art auch lustig. Ist so ein bisschen wie Freshhaltefolie, wie Tore, der lustige Torge und Freshhaltefolie, nur ausgedruckt.
Ja, und auf der letzten Seite gibt's immer Gags, hier Hohlspiegel. Also, ja. Das ist das, was ich jahrelang zuerst gelesen habe und das ist als einziges auf Spiegel.
Und so einen lustigen Comic von Uli Stein, wo man irgendwie so einen Klopömpel und einen Bismarck-Hering suchen muss im Bild.
Wie retten wir den Spiegel, Jan?
Nee, pass auf, ich hab eine Idee. Erstmal ist auf Punkt 1 eine große Titelgeschichte mit Joko und Klaas. Ist immer gut.
Stimmt.
Weil müssen sich zurzeit ein bisschen in der älteren Zielgruppe positionieren, habe ich in der Zeit gelesen. Übrigens fand ich, das war in der Zeit ein Riesendossier Joko und Klaas. Ich glaube 3 Seiten, wo sie einfach mal gesagt haben, wir sind nicht nur die Quatschvögel von ProSieben, sondern wir denken auch wirklich nach in echt, also mit den Köpfen. Und ich finde, das war für mich, ich bin da hin und her gerissen zwischen privater Liebe zu Klaas und Joko, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch 3 Seiten Material gewesen. Muss man mal sagen, ich fand das schon interessant.
In der Zeit oder wo waren die? Im Spiegel?
In der Zeit, diese Woche in der Zeit.
Ach so.
Mega großer Artikel und also ich sag mal so, dass das losging, der Artikel damit losging, ob die beiden sich, dass die beiden sich darüber unterhalten haben mit der Zeitjournalistin, ob sie das machen sollen, dieses Dossier, und die da so nah in die Produktion reinzuholen. Und dann, als ich am Ende dafür entschieden habe, das zu tun, und dann eben diese drei Seiten, das war ein sehr schöner Artikel, es war wie so ein Spiegel, also wirklich wie in der Zeit, ein Spiegel in der Zeit.
Die Überschrift, ich sehe die Überschrift, TV-Extrem, wie weit darf Fernsehen gehen? Und dann nochmal Jogos Bild,
nicht ganz, ich glaube,
Donut unter die Stirn gibt.
Eben nicht. Also die haben tatsächlich, das ist dann auch im Artikel relativ deutlich und transparent, Stichwort Transparenz, transparent klar geworden, die haben Probleme mit der Zielgruppe. Viele kultige 14-Jährige finden sie halt total geil, aber ab 30 wird es so ein bisschen dünn. Und das hat der Sender auch gemerkt bei ProSieben und hat gesagt, Jungs, wenn das hier weitergehen soll bei euch, dann müsst ihr sehen, dass ihr die Alten kriegt. Und deswegen macht mal was für die Zeit, weil die lesen das. Und dann wurde am Ende da relativ nachdenklich auch auf dem Gang rumgestanden, so in Fotos, nochmal so nach dem Motto, ich bin auch der Nachdenkliche.
Ja.
Und dann wurden da Sachen enthüllt, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon...
Was wurde denn enthüllt? Ich habe nichts gelesen.
Also wusstest du, dass Klaas der SPD nachsteht zum Beispiel?
Ja, habe ich gewusst, klar.
Also dass er da so sozial klassig unterwegs ist. Finde ich ja unabhängig von meiner politischen
SPD, Klaas und CDU-Joko, das ist doch...
Ach so, das ist so? Joko ist CDU und Klaas ist SPD?
Oh, ist die transparente Sendung, weiß doch jeder. Das ist aber auch die gelben, also der eine ist, guck mal, der eine ist, also zum Beispiel, ich erzähle dir ein paar Sachen jetzt, die ich über die Jahre mit Klaas und Joko mitbekommen habe. Klaas hört Freiwild, Joko hört Onkels. Klaas wählt SPD, Joko wählt CDU.
Weiß denn Flair, wo die beiden wohnen eigentlich?
Klaas ist mit Flair befreundet, Joko ist befreundet mit Farid Bang. Das sind so drei interne Geschichten, die ich kurz mal raushauen kann.
Ach so, interessant, ja. Okay, aber das wäre jetzt so eine Idee für den Spiegel, um da eventuell mal ein bisschen, also die Zielgruppe zu erweitern. Dann ist noch eine neue Idee tatsächlich, mehr Comics. Bei der FAZ gibt es keine Comics mehr. Und das heißt, es sind viele arbeitslose Comiczeichner draußen, die man für wenig Geld beschäftigen könnte. Und wenn der Spiegel, ich sag mal, zur Hälfte ein cooler Comic wäre, wenn man irgendwie eine Superheldengeschichte erzählen würde im zweiten Heftteil, das wäre doch eigentlich ganz gut. Da müsste man nicht so viel lesen, da hätte auch mehr Bilder da drin. Das wäre was, wie man den Spiegel für mich attraktiver machen
Ich habe noch eine Idee. Und zwar austauschbare Coverfotos. Jede Ausgabe hat 3-4 verschiedene, das wir sammeln müssen. Da gibt es ein Cover mit Joko und Klaas drauf, eins mit dir und mir drauf. Also natürlich wird das von Joko und Klaas mehr gekauft werden, weil die halt einfach da viel präsenter sind. Und da gibt es noch eins drauf mit...
Grissemann Stermann.
Und eins noch mit Eckart Hirschhausen und Charlotte Roach. Und dann kann man sich aussuchen, kann man auch mixen und dann gibt es halt so Sammelkollektionen.
Vor allem sammeln, genau. Ja, das ist eine gute Idee und außerdem insgesamt mehr Service-Themen.
Ja.
Gesundheits- und Service-Themen und auf jedem zweiten Cover geht es irgendwie um Darmkrebs, aber das wird illustriert mit einer nackten Frau, deren Darm so transparent gemacht wird durch so eine Photoshop-Animation oder
auch
sowas.
Gut immer Rubriken, zum Beispiel die großen fünf Spiegel-TV. Also Spiegel, die großen fünf Spiegel.
Die großen fünf, warum nicht die ersten zehn Seiten?
Ich würde
den großen
ein paar
fünf.
Ideen von uns abgeben, die großen fünf zum Beispiel. Oder American Nails, die heißesten Spiegel-Nagellack-Motive zum Beispiel.
Ja, der Oliver Götz soll jetzt mal bitte reinkommen vom Musikexpress. Wäre bereit fürs Interview.
Wärst du jetzt bereit? Aber da steht jetzt Fragen über mich. So, Jan, ich habe jetzt hier Oliver Götz vom Musikexpress sitzen, der einen Bericht über mich macht und heute tatsächlich Gast, also stiller Beobachter eigentlich ist. Und
ja, das weiß
Fragen.
Ich doch auch. Ja, der hat über meine Agentur angefragt und jetzt, ich habe gesagt, wir machen ein Interview, aber nur, wenn wir das in der Sendung machen, weil ich sonst keine Zeit habe, leider.
Ja, dann kann ich auch besser beobachten. So.
Olli, halt dich bitte echt jetzt zurück. Das ist ein ernstes Interview und ich möchte nicht, dass du da jetzt reingrätscht und irgendwie ihn manipulierst, aber das wird er eh merken, weil er ist Journalist.
Ja, na klar. Außerdem ist der, glaube ich, nicht bestechbar. Ne? Also, oder? Bist du bestechlich?
Bestechlich.
Oliver Götze, sind Sie Absolvent der Axel Springer Journalistenschule?
Nein.
Oder sind Sie,
nein.
Also von woanders? Von wo kommen Sie? Was haben Sie denn für eine Ausbildung?
Bei einer kleinen Tageszeitung. Jetzt werde ich schon wieder interviewt. Ich wollte
interviewen. Achso, aber kann man doch, bei welcher denn? Das ist ja nicht unsympathisch, eine kleine Tageszeitung.
Absolut sympathisch. Das Coburger Tageblatt. Also
super.
Wirklich ein winziges...
Auch Bayern auch noch. Mhm. Perfekt.
Das Coburger Tagebuch.
Blatt,
okay. Buch.
Tagebuchausbildung hatte ich davor.
Ein Coburger sein Tagebuch veröffentlicht.
Genau.
So, jetzt geht's los. Ich bin soweit.
Was kann der Künstler Oliver Schulz, Olli Schulz, was niemand anders kann?
Olli ist in der Lage... Olli, du musst dich ja jetzt
raus. Ja, ich sag doch gar nichts, Mann!
Das Gesicht hättest du erzählen.
Ich sag nichts, ich bin raus.
Olli, Olli ist gleichermaßen in der Lage, also Olli, was ich, also nee, ich hör mir jetzt mal nicht zu, Olli. Olli kann nämlich, anders als ich zum Beispiel, kriegt das hin, emotional zu sein und gleichzeitig lustig und sarkastisch. Man nimmt ihm seine emotionale Seite total ab, weil er das nämlich hinbekommt. Er ist einer der wenigen, der gute deutsche Texte schreibt, das ist erstmal ohnehin bewundernswert, deswegen kannte ich ihn auch schon vorher, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe.
Das ist so, als wenn meine Eltern gerade über mich reden, beim Elternabend. Und
dann kannst du ja rausgehen so lange.
Ja, ich mach den Kopfhörer ab, ich kann das nicht hören, sorry, ich kann das echt gerade nicht hören. So.
Und dazu ist Olli eben in der Lage, es ist eben sehr emotional manchmal. Und das finde ich gut.
Mir hat auch ein Kollege gesagt, dass Olli in der Sendung auch versucht, ab und zu mal sowas an Wahrhaftigkeit rüberzubekommen und du würdest aber immer nur so zynisch dazwischen gehen.
Genau, weil ich es immer nicht ertrage, wenn Olli so seine ehrliche Minute hat und ich immer denke, Olli, denk dran, wir werden hier im Radio ausgestrahlt, halt dich mal zurück mit deiner Privatmeinung. Und das ist über verschiedene Philosophien und Olli ist vielleicht ein bisschen dümmer auch als ich.
Er lässt zu viel raus. Ist es ein Problem in deinen Augen, dass, also es heißt ja immer so, ambivalent wirkende Künstler wie Olli, der eben auf der einen Seite voll die lustigen Geschichten erzählt und auf der anderen Seite so auch die melancholischen Sachen durchlässt, nicht zuletzt in seiner Musik. Das kapieren die Leute nicht, weil sie nicht wissen, in welche Schublade mit ihm, und deswegen geht's nur, keine Ahnung, 5 Meter weit mit dem Erfolg. Siehst du das genauso?
Das sehe ich eben nicht so, weil Ambivalenz ist natürlich das Grundgefühl der Welt. Es ist eben nicht alles schwarz oder alles weiß, es ist eben nicht alles Ken Jebsen und Udo Ulfkotte oder die Gegenposition, sondern es gibt eben viele Zwischentöne, und Ambivalenz ist eigentlich, ich finde das richtige Grundgefühl für alles. Erstmal gedanklich keine Tabus zu haben, sich Sachen gedanklich zu ermöglichen und anzugehen, kannst du nur, wenn du im Grunde ambivalent bist und wenn du nicht wenn du alle Meinungen durchlässt und eben nicht so klar eine Position beziehst. Und die Welt ist eben nicht schwarz und weiß, und Olli ist ein Typ der Grautöne, ist ein grauer Typ.
Er bildet das ab. Olli pumpt hier auch, der muss dazwischen gehen.
Gibt's noch viele Fragen? Also,
das sind eigentlich nur ganz wenige Fragen. Am Ende wird da ein großes Zitat oder so abgebildet.
Wahnsinn, wirklich. Also, das ist, ich finde es sehr ehrenswert. Ich freue mich überhaupt, dass irgendein Magazin Bericht macht, weil es war in den letzten Jahren nie so, dass sich viele Magazine drum gerissen haben für meine, also so. Aber es ist dann auch, also jetzt gerade ist es wirklich so, als wenn Olli Schulz gerade mal wieder die Mülltonne in der Schule angezündet hat. Und jetzt redet der Vater gerade mit dem Lehrer darüber, wie man den Jungen irgendwie, also was er versucht, wegen noch ein paar positive Eigenschaften aus dem Charakter, aus diesem desolaten Charakter.
Lass jetzt mal bitte das Interview zu Ende machen.
Ja, ich bin ruhig.
Du musst jetzt mal ertragen.
Ja,
so, oh Gott. Ich bin so. Und ich rede doch jetzt mal wirklich ganz ernst über. Merken Sie das, wie ernst ich über Olli antworte? Also ich finde an Olli gut, dass er keine radikale Meinung hat eigentlich. Und manchmal bricht es aus ihm heraus und dann wird aus der Ambivalenz Wahrhaftigkeit. Und dann, wenn ihn wirklich was berührt, dann ist das auch, dann hört man das auch. Sondern ist das auch wirklich auch echt, das kann ich auch bestätigen, dass er dann auch wirklich ehrlich. Das hält zwar oft nicht lange an, also am nächsten Tag hat er vielleicht oft schon eine andere Meinung. Ja, am nächsten Tag, erst haust du was gegen die Onkels raus, am nächsten Tag sagst du, das eine Album war aber doch ganz geil.
Ja,
aber wenigstens ist der Moment ist es immer wahrhaftig.
Olli, willst du noch eine Pause, eine Frage stellen? Hast du noch ein, zwei Fragen?
Eigentlich nicht.
Nee, das war's schon.
Also mir genügt das.
Ja, mir reicht's auch. So, jetzt kommt ein bisschen Musik.
Wie das nicht abkann, das ist jetzt, ja süß, Olli.
Ja, das ist
auch vom Olli.
Ich schätze das sehr, aber es macht mich wahnsinnig verlegen. Ja, schnell, was Langes. Oh Jan, das war mir gerade so unangenehm, ne? Oh Gott.
Kann ich nachvollziehen.
Aber wirklich, wenn du dabei bist, wenn über dich geredet wird, also das ist, ich bin ja wirklich, ich habe schamlose Sachen gemacht, ich bin noch wirklich schmerzlos, aber wenn du ernsthaft dich mit einem Journalisten über mich unterhältst und ich sitze direkt daneben, das würdest du auch befremdlich finden.
Würde ich auch befremdlich finden, und hast ja gemerkt, das war wirklich, und liebe sanft und sorgfältig Zuhörer, da haben Sie mal gehört, wie das dann klingt, wenn das Mikrofon manchmal aus ist. Das war wirklich gerade auch für mich sehr ungewohnt. Weißt du, aber hast gemerkt, wie ich dann auch wirklich versucht habe, ernst zu antworten, weil wenn er die Zitate benutzt, dann muss es ja auch wirklich echt sein.
Ja, das war, ich fand
und das auch, stimmt ja auch.
Du hast es ja hinbekommen. Ich hätte das niemals gemacht.
Ja. So, aber diese Halligalli-Sachen hätte ich niemals hinbekommen, aber du hast es dann irgendwie hingekriegt. Du bist halt auch mehr Künstler, weißt du?
Ich habe einfach Geldprobleme gehabt. Hand aufs Herz, Mann. Also wirklich. Gar nicht drum reden. Ich habe alles eine Zeit lang gemacht, Mann. Ist doch so. Natürlich, Mann. Ich hatte 30.000 Euro Schulden, Mann, Alter. Ich war derbe down to earth, Alter. Ich war mir... das ist, na und, dann kann man das auch mal erzählen. Das war auch, also es hat mir ja trotzdem Spaß gemacht. Ich schäme mich ja auch für nichts, was ich gemacht habe, aber...
Komm, lass uns jetzt mal aufhören, um uns selbst zu kreisen. Das mögen die Leute
nicht.
Die mögen nicht, wenn wir ins Radio pupsen.
Das stimmt. Also, sag mal,
hast du den neuen Star Wars Trailer gesehen? In einem Jahr kommt er raus, ist der neue Trailer jetzt veröffentlicht und ein riesen Shitstorm. Das Internet shitstormt zwar, und zwar gegen sich selber, weil es ist ein schwarzer Stormtrooper zu sehen. Übrigens auch diese Haltung, dass Star Wars ein totaler Nerd-Kram ist und dass nur Nerds sich über Star Wars unterhalten. Forget it. Das ist halt ein Number-One-Hit, ein Multimillion-Dollar-Franchise. Star Wars ist das Gegenteil von Nerd-Kram. Star Wars ist der pure Mainstream.
Ja, ist so. Es auch.
Und da war ein schwarzer Stormtrooper zu sehen und da haben sich viele im Internet aufgeregt und gesagt, das kann doch gar nicht sein, weil die waren alle weiß.
Gespielt von Denzel Washington?
Nein, ich von irgendeinem Schauspieler, den ich gar nicht kannte vorher. Und was ist das im Hintergrund für ein Geklimper?
Das ist Musik.
Oliver Goertz nochmal, der irgendwie noch zeigt, was er sonst noch kann.
Er spielt gerade am Klavier alte Chopin-Klassiker, haut er nochmal raus. Ich war neulich in Amerika und jemand, also hier in so einem Staaten habe ich jemandem einen Stift geklaut, jetzt hat er einen Pennsylvania. Witzig, ne? Kleines Wortspiel. So,
Taxifahrer-Gag. Sie sind doch Olli Schulz, ja? Pass mal auf, da kann ich Ihnen einen Witz erzählen. Ich war kürzlich in den USA und da habe ich mir einen Stift geklaut, aber in Pennsylvania. Können Sie das nicht mal im Radio bringen? Dann würde ich mich freuen, wenn Sie das irgendwie mal machen könnten.
Sag mal, hast du schon mal einen Taxifahrer gehabt, der dich gefragt hat, na, wollen Sie heute Abend noch was erleben hier vielleicht? Noch einen kleinen Saunaclub besuchen? Hast du schon mal gehabt?
Ja, habe ich schon mal.
Ich auch. Ich auch öfter. Ich auch. Und weißt du, welche Stadt das am meisten passiert? In Köln. In Köln
Weißt du, wie es heißt, was der Taxifahrer dann bekommt vom Etablissement, vor dem er dich ablädt? Schwanzgeld. Das ist das Geld, dann wartet er 10 Minuten vor dem Ding, kommt dann in den Puff rein und zieht sich irgendwie einen Hunni ab, weil er dich da abgeladen hat. Ist es wirklich wahr?
Wirklich? Ja, also in keiner anderen Stadt haben mich Taxifahrer so oft gefragt, ob ich noch Lust hätte, heute Abend was zu erleben. Und dann dachte ich erst, der will mich mit nach Hause nehmen zum Kniffelspielen oder sonst was. Aber nein, der wollte mir ein Etablissement der ganz besonderen Art zeigen.
Ja, da gibt's halt in Köln, ist halt der Markt, ich sag mal, der Markt ist groß, das Angebot ist groß. Und die Nachfrage ist relativ klein, weil mittlerweile ist in jeder Kreisstadt gibt es ein eigenes Bordell. Die kommen nicht mehr zum Bumsen nach Köln, die Leute. Das ist das Problem.
Ja,
ich übrigens gerade ein Schokoladenweihnachtsmann von der Firma Kinder.
Ich habe heute vergessen, was zu essen mitzunehmen. Mir wurde aber gesagt von mehreren Leuten, dass dein Schmatzen charakteristischer ist als meins. Mann, ey, das ist so, wir nehmen jetzt...
Das ist ein richtiger USP ist das geworden. Es ist ein Markenzeichen. Ich habe es auch angemeldet im Titelschutzanzeigen.
Und bei mir klingt das immer mehr so, als würde ich an irgendwas lecken, wurde mir gesagt. Also zum Beispiel am Bimsstein oder so. Oder hier wie so ein Hamster, der so auch die Zunge... Wie heißt das? Kennst du es auch noch? Hast du auch als Kind einen Hasen gehabt?
Einen Hamster habe ich gehabt, Speedy.
Ja, und hatte Speedy, der auch so eine... Speedy so ein, wo der mit der Zunge dran lecken konnte, damit die immer schön scharf bleibt?
Leckstein.
Hatte der auch, ne?
Übrigens... ist ein Hamster, liebe Eltern, kaufen Sie Ihren Kindern keine Hamster. Diese Tiere sind sehr kurzlebig und man hat nur wenig Freude dran, er stirbt dann schnell und den Tod meines Hamsters habe ich bis heute nicht verarbeitet.
Angeblich ist ein Hamster gut, weil du den Kindern dann das Leben und Sterben näher bringst, weil dieses Tier halt einfach so kurz nur lebt und dann elendig lange aber verreckt am Ende und man dann mit dem Kind zeigt, was so passieren kann. Das
war ganz schlimm. Das letzte Bild, was ich von Speedy habe, ist, dass so leichte Eiter aus seinem Auge kam und 2 Tage später war er tot.
Oh.
Und dann wurde er verbuddelt und mein Vater hat damals den Fehler gemacht.
Ja.
Ich habe natürlich angefangen zu schreien und wollte das Viech nicht mehr anfassen. Meine Mutter hat das
Hast du ihm nicht das Eiter noch aus dem Auge gewischt?
Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Also auch wirklich ein lebensnaher Umgang mit dem Sterben. Also man verdrängt es halt und möchte nicht dabei sein. Das ist halt wirklich wie im echten
Woody
Leben.
Woody Allen sagt immer, er hat keine Angst vorm Tod, er hat keine Angst vorm Sterben, er möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Und meine Mutter hat ihn dann in so eine Geschenkebox getan, die sie irgendwie bei Körbers Körbchen gekauft hat. Oder bei Nanunana. Und dann eine Plastikfolie drum gewickelt und dann eingebuddelt. Und irgendwann bei Gartenarbeiten, 5 Jahre später, sind wir dann da auf dieses Ding gestoßen und der Hamster war halt noch drin, weil das komplett luftdicht abgeschlossen war. Und war dann mumifiziert. Speedy.
Ach, Speedy, Mann, ey.
Speedrich Uwe.
Ich hatte einen Hasen. Aber mein allererster Haustier, was ich zu Hause hatte, war ein Biervogel.
Was?
Ein Biervogel. Das war erst. Also,
was ist das?
Woran kennt man einen Biervogel?
Was ist ein Biervogel?
Also mein Opa war, meine Oma hat immer gesagt, na, du Biervogel, kommst auch erst jetzt wieder nach Hause, ne? Und dann kam der halt vom Frühshoppen besoffen Sonntag nach Hause und war ein Biervogel. Hat meine Oma den immer Biervogel genannt. Und woran erkennt man einen Biervogel?
Weiß ich nicht.
Am Korb. Für Pfandflaschen zum Sammeln, also für neues Bier. Also ein Biervogel kennst du am Korb.
Ach so, und bei uns gab es übrigens früher eine Kneipe, wo auch also Zwitscherstube hieß die, das also passt ja zum Biofolie.
Tatsächlich, meine Oma hat mal mein Opa, als er vom Frühshoppen irgendwie sternhagelvoll nach Hause kam, sagt, na du Biervogel. Und ich finde, das ist ein Biervogel, das sagt man nicht mehr heutzutage. Oder die hat sich gesagt, ein Biervogel erkennt man am Korb für Pfandflaschen und am Leckstein, damit er immer damit du schnell das Bier aus der Flasche saugen kannst. Deswegen trainiert er auch wie ein Hamster am Bimpfstein.
Interessant. Nee, aber das ist ja, es wird auch gar nicht mehr dieses institutionalisierte Trinken, das wird gar nicht mehr so praktiziert. Auch die Eckkneipe ist durch das Rauchverbot ja quasi aus unserem Kulturraum mittlerweile völlig verschwunden. Das gibt's ja gar nicht mehr, wo man dran vorbeigeht und diesen Rauchmuff, alte Männer, wo man nur zwei am Tresen sitzt und man sich fragt, wie das Ding wirtschaftlich überhaupt überlebt. Das gibt's ja alles fast gar nicht.
Ja, und weißt du, was ich sagen muss? Ich gehe wahnsinnig gerne, wenn ich auch in Hamburg bin, meiner alten Heimat, oder auch mal in Berlin, in wirklich alte Kneipen und auch gerne mal alleine. Das ist wirklich, also es ist, wenn man mal die Zeit hat, gar nicht, weil ich mich dann betrinken will, sondern weil ich die Atmosphäre gut kenne aus meiner Kindheit und weil ich das irgendwie schön finde, in einem Raum zu sein, wo die Zeit stillsteht. Und was mir nicht gefällt an der ganzen Sache ist, dass irgendwann Studenten ab 19, 20 denken, dass sie in so einer Raubrittermanier da so rein können und das so abkulten. Ey, in den Laden, in die Kneipe müssen wir gehen. Da sitzen so alte Leute, die labern so geile Scheiße, ey. Und da müssen wir hin und das sieht da aus wie 1970 noch. Und das mag ich nicht. Ich mag das nicht, wenn junge Studentenspastis meinen, Entschuldigung, wenn ich jetzt Spastis sage, aber ich mag das nicht, wenn Leute meinen, dass sie irgendwas kultig und wahnsinnig anachronistisch und dann aber eigentlich bloß sich darüber stellen und dann denken, ey, die Leute, ich finde, das ist ein ehrenwertes Ding, wenn man in eine Kneipe geht und ein Bier trinkt und für sich sein will und dann nicht irgendwelche Party-Animals um sich herum hat, die das alles wahnsinnig kultig finden. Ich finde diese schwermütige Mentalität, die in einer Kneipe herrscht, empfinde ich als wahnsinnig angenehm.
Ja, habe ich noch nie.
Ich weiß, weil du keinen Alkohol trinkst, Jan. Ich trinke ab und zu gerne mal ein Bier. Oder eigentlich Bier nicht so gerne, ein Lütten, also ein Whisky-Cola. Ich bin auch Schiskowski, weißt du, Ficky, wir müssen jetzt ein bisschen Musik machen und dann geht's hier wieder weiter mit der großen Sonntagabendshow, am Nachmittag, mit Böhmi und Schulzi. Ich bin ein bisschen auf dem Konzept durch dieses Interview gerade, das hat mich...
Ja, weil dich das mal berührt hat, dass ich mal ernst nette Sachen über dich sage.
Ach ja.
Und immer nur denkst, dass ich immer nur ein Zyniker bin.
Das habe ich nie gesagt, du weißt genau. Ich würde für dich die Kastanien aus dem Poloch holen, wirklich. Und aus dem Feuer natürlich auch. Aber es ist bei dir fast das Gleiche.
So, und das war jetzt, guck mal, wieder lieben Gruß nach Norddeutschland zu Enjoy. Ich versuche Olli wirklich zu konditionieren, es klappt aber nicht. Olli ist hier wirklich.
Ich bin verlegen gerade durch diese Interviewsituation. Mein Gott, hast du mich gekriegt.
Du kannst das, die schmeißen uns bei Enjoy raus und dann haben wir nämlich kein Geld mehr auf einmal.
Will ich nicht, weil ich Enjoy nämlich super finde. I love them.
Enjoy. Und hier ist was Geiles von Enjoy. Hier ist nämlich, hier kommen jetzt Kaylee Ray Jepsen und Call Me Maybe.
Ja, yeah, Kisses.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Ja, wir kriegen schon lange kein Gehör mehr. Egal, ob im Internet oder im Radio. Hier sind sanft und sorgfältig die Spezialisten für leichte Unterhaltung am Sonntag. Mein Name ist Olli Schulz.
Mein Name ist Jan Böhmermann und wir müssen uns jetzt am zweiten Advent auch ein bisschen ranhalten und die Sendung in ihrer Struktur ernst nehmen. Wir haben zwei Rubriken, die wir eigentlich gerne noch machen wollen würden. Ich zumindest.
Ja.
Die großen fünf würde ich gerne machen mit dir heute. Und ich würde auch gerne noch die Spiegel-TV-Vorhersage machen. Ist es okay, wenn wir kurz die Spiegel-TV-Vorhersage vorziehen eben?
Ja, das können wir gerne machen. Hast du das musikalische Intro da von Spiegel-TV?
Nee, aber du müsstest das doch eigentlich immer dabei.
Ja, eigentlich habe ich das immer dabei. Und wenn du mir das mal ganz kurz, wenn ich mal ganz rumsuchen darf hier ganz kurz, dann kann ich das.
Dann mache ich mal kurz nochmal, kann ich nochmal ganz kurz was anderes erzählen. Meine Damen und Herren, falls Sie sich für Olli Schulz interessieren, dann sollten Sie einfach mal, überlegen, vielleicht mal drüber nachdenken, ob Sie nicht ein großes musikalisches Charity-Projekt unterstützen, was seit letzten Freitag auch bei iTunes ist. Es ist der Song, heißt Help for Schmargendorf. Eine Band für Schmargendorf. Retten Sie einen Stadtteil am Rande des Existenzminimums, indem Sie einfach die Single von Olli kaufen.
Die Single
heißt Kiss Me Goodbye, Bang Bang Boom Boom, I Love You, Dance With Me. Und
ich rette dich jetzt mal hier, warte. Und hier ist sie wieder, die Spiegel TV Vorhersage für den 7.12.2014.
Das passiert heute Abend bei Spiegel TV.
Erstmal
natürlich die weihnachtliche Zeit muss ich irgendwie auch im Programm von Spiegel TV niederschlagen. Und zwar, pass auf, jetzt halte ich fest, Brandherd Weihnachten. Weihnachten ist die Zeit, wo wieder die Wohnungen abfackeln, weil man die gemütliche Kerze vergisst auszupusten, bevor man ins Bett geht. Oder weil Oh, ist da gerade dein Kotbeutel aufgegangen?
Ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken und wieder reingespuckt ins Glas, weil da Stückchen drin sind. Ich glaube, Oliver Götz hat, also hier wird er mit Zyankali ins Wasser gemacht.
Meinst du wirklich?
Wirklich, keine Ahnung, ich habe
rausgespuckt. Damit er quasi die letzte Geschichte über Olli Schulz noch hat.
Oh, Alter, und jetzt, nein, es ist in die Steckdose rein. Achtung, gleich haben wir Kabelbrand vielleicht. Was ist, wenn Wasser in die Steckdose läuft? Ist kein Witz jetzt mal gerade. Ist das schlimm? Ach du, dann warte mal, zieh das Ding raus. Warte mal, ich zieh mal kurz den Stock. Ach du Scheiße, warte mal. Ich hab hier gerade wirklich. Ah, oh, das was. So. Ah! Hier hörst du mir noch, Jan, das hat mir das Wasser über die Beine gegossen. Mann, ich bin so ein Dorftrottel. Und mein Handy ist auch voller Wasser. Das ist doch scheiße heute, Mann! So kann man doch kein Radio machen hier unten in dem Puff! Mann, ey.
Früher hatten wir immer Getränkeverbot im Studio. Ich weiß gar nicht warum. Also heute ist auf jeden Fall.
Oh Mann, heute eine komische Sendung. Ey, Carlo von Tiedemann hat in 2 Stunden damals, wenn er moderiert hat bei Enjoy, hat er eine Stange Zigaretten weggeraucht und alle fanden es geil. Und hier darf man noch nicht mal mehr Wasser trinken, ohne dass hier irgendwas passiert, weil das hier alles so leicht. Egal, wo waren wir
schon? Du hast einfach den Becher umgekippt, das ist das Problem. Ja, das ist hätte auch Carlo von Tiedemann passieren können, mit dem Späten, mit seinen zittrigen Händen.
Spiegel-TV-Vorhersage heute.
Ja, also heute Abend, es war Brandherd Weihnachten. Wie viel Kerzen, also wie die Feuerwehr an Weihnachten immer mehr zu tun hat. Unterwegs mit der Feuerwehr in Hamburg-Altona. Oder Silvesterböller und die Herstellungsbedingungen. Wie werden eigentlich Silvesterböller von chinesischen Kindern, werden die zusammengelötet und dann immer nach Deutschland verschifft und keiner weiß, wie der Knallerspaß, der Eintag-Knallspaß, wie die Menschen in Bangladesch darunter leiden.
Polenböller.
Also die Polenböller werden nämlich gar nicht in Polen mehr gemacht, sondern in Bulgarien und selbst da werden die, glaube ich, nur beauftragt und die kommen eigentlich aus Bangladesch oder aus Sri Lanka und da werden unmenschlichen Bedingungen, werden Knaller hergestellt.
Ja, und wahrscheinlich
ist der Sache mal nachgegangen.
Und dann stellt sich heraus, der Auftraggeber ist ein Typ aus Hamburg-Eidelstedt oder so, der aber irgendwie einen Kumpel anruft da drüben in Bulgarien, der irgendwie die ganze...
Genau, und den versuchen sie dann zu konfrontieren und dann klingeln die bei dem privat zu Hause, es öffnet aber nur die Putzfrau, die erstmal reinlässt, arglos, dann kommt der Besitzer der Firma rein und schmeißt sie raus und dann gibt's so eine Szene mit der Hand vor der Kamera und so. Und dann gehen Sie raus, lassen Sie mich in Ruhe, das ist Privatgelände. Und das lassen die von Spiegel TV natürlich knallhart, wie sie sind, einfach drin.
Genau. Und dann gibt's auch noch irgendwie vielleicht heute mal wieder was, meine Reise in den anderen Körper oder so. Vielleicht irgendwas wie so Scharlatane, die sich irgendwie, die alten Frauen das Geld aus der Tasche ziehen, weil sie die hypnotisieren und sagen, dann können die nochmal mit dem verstorbenen Ehemann, der im Krieg gefallen ist, irgendwie Kontakt aufnehmen. Das ist auch
ja, immer. Man geht nochmal so einem Battle-Rapper, nach, einem Gangster-Rapper und dessen wirklich echter Gangster, dessen wirklichen Gangster-Hintergrund, der wird dann enttarnt, dass, keine Ahnung, Eco Fresh in Wirklichkeit irgendwie den größten Kokainring Westeuropas aufzieht nebenbei und immer so einen auf Schmuserapper macht.
Und das hat gar keinen
Wert. Oder dass Max Herre in Wirklichkeit einmal die Woche irgendeinen Koks-Container aus Südamerika bestellt und einer der größten Dealer ist von Stuttgart, aber einem immer einen auf irgendwie Kuschelrapper tut. Und das deckt heute Abend Spiegel TV
Heute auf. Abend, Eco Fresh ist eigentlich, kommt, es hat gar keinen Migrationshintergrund, hat er sich aus Imagegründen zugelegt, heißt eigentlich Erwin Fritsch und kommt aus Aschaffenburg und ist Postbote. Erwin Fritsch, Postbote aus Aschaffenburg mit dem Künstlernamen Echo Fresh.
Und sieht nur durch einen Unfall in der Kindheit so ein bisschen so leicht so aus. Als nee,
der nimmt die Melonen-Selbstbräunungscreme aus dem Buddyshop. Die habe ich damals auch einmal genommen. Und ich habe einmal versucht, das ist mega peinlich. Ich hatte ein Date mit einem Mädchen. Ich habe ein Date mit einem Mädchen gehabt, das ist schon ewig lange her.
Und die große Transparenzshow, Achtung.
Ja. Und ich habe mit einer Frau, und ich wollte braun aussehen. Ich sah immer schon aus wie so ein weißes Stück, also wie so ein Stück Seife, also das sehr schwabbelig ist. Und dann habe ich mir so vom Buddyshop eine Melonen-Selbstbräunungscreme gekauft, habe die aber ungleichmäßig aufgetragen und sah am nächsten Tag so mein Gesicht aus wie ein Puzzle. Also wirklich, das war mega peinlich und ich sah aus wie Gorbatschow und der dieses Ding auf der Stirn hat, nur im ganzen Gesicht und an den Ohren natürlich nicht. Ich war viel zu doof, um das aufzutragen und alle haben mich drauf angesprochen und es war so mega peinlich, dass ich das Date abgesagt habe und damals war wirklich Date für mich das, also da hatte ich ein halbes Jahr, hatte ich mich dafür echt nochmal in Therapie begeben, um nur halbwegs irgendwie sympathisch aufzuschlagen, aber mit dieser Melonencreme im Gesicht, das war einfach nur erbärmlich. Ich sah einfach aus wie ein, also das sah aus wie einer, den sie, also der zu lange am hier beim Kastanienrösten am Feuer gestanden hat. Oh, Wahnsinn, peinlich. Oh Gott, hast du auch so eine peinliche Aktion?
Ich habe mir mal die Wimpern abgeschnitten.
Aber aus Versehen, oder? Mit dem Wimpernbrenner, als du Creme Brûlée machen wolltest.
Nein, ich habe irgendwann irgendwie so, keine Ahnung, so, ich hab gedacht, wie sieht das wohl aus? Und dann habe ich mich abgeschnitten. Aber auch relativ so mit 15 oder so.
Oh Gott, warum
denn?
Hab
ich abgeschnitten? Ja, weil ich gedacht habe, wie sieht das wohl aus? Ich habe mir halt gedacht, wie sieht es eigentlich aus, wenn man sich die Wimpern abschneidet? Und ich kann dir sagen, es sieht total scheiße aus.
Guck dir mal einen Fisch an,
dann weiß ich.
Ja, ja, ja.
Oh Gott. Guck dir mal einen Fisch an.
Ja, also im Fisch hat er auch keine Wimpern, oder? Keine Ahnung. Ey, ja, wir müssen schon wieder Mucke machen. Oh, ich muss Mucke machen, mein Dickerchen. Ja, du auch. So, jetzt kommt hier für alle Fans von guter Musik was Schlechtes. Jetzt kommt K1. Nee, der kommt nicht mehr. Aber doch, jetzt mit seinem 25-minütigen Track.
Dann müssen wir nicht mehr reden.
Dann müssen wir nicht mehr reden.
Hier kommt was Schönes von die neue Single von Max Herre, weil wir den gut finden.
Eigentlich ja, im Herzen ist ein guter Tut. Hier ist von Das ist unser Haus. Hier.
Was? Madness und Our House kommt.
Ja. Es ist schon wieder fast alles vorbei. 2 Stunden Radio Power Entertainment neigen sich dem Ende.
Fast vorbei. Es war heute eine sehr intime, transparente Sendung. Wir haben über viele Dinge gesprochen, über die, wo ich mir das nochmal anhören muss, ob das eine gute Idee war, darüber zu sprechen. Aber eigentlich ist immer eine gute Idee, in dieser Sendung über alles zu sprechen.
Ja, und vor allem ist diese Sendung unsere Spielwiese, die wir uns nicht kaputt machen lassen dürfen. Weil wir haben ja als ganz kleiner Powerplay, also Piraten seiner Powerplay, angefangen, diese Sendung für einen ganz kleinen Kreis von 10 Leuten zu machen. Und jetzt sind es vielleicht sogar schon 100 Leute, die sich das anhören. Und natürlich kann eigentlich jeder folgen und jeder hat jetzt, also man muss damit leben, dass man jetzt auch so Kommentare wieder kriegt. Aber solange wir das noch so weitermachen, ne, mit dieser jugendlichen Dummheit im Herzen, sind wir auf dem richtigen Weg, ja.
Solange diese Sendung existiert, dreht sich die Welt weiter, meine Damen und Herren. Das ist quasi ihr Zeichen von, die Zivilisation steht noch. Wenn Sie auch in der Welt unterwegs sind, in der Antarktis mal wieder irgendwelche Pinguine retten wollen, dann schalten Sie einfach mal rein, gucken Sie mal, was am Sonntag hier bei Schulzi und Böhmi läuft. Und solange wir hier noch sind, ist die Welt, steht Deutschland noch, sag ich mal so.
Ja,
ist doch so.
Ist auch ein bisschen so. Wir sind Stützpfeiler der Gesellschaft. Kann man auch mal ruhig so sagen. Also sagt ja so, ja, wenn keiner an
Überheblichkeit.
Weißt du was, wenn kein anderer was Gutes über uns sagt, können wir das ja mal selber wenigstens machen, oder? Also man,
genau.
Also
ich soll dich übrigens lieb grüßen von Dirk Stermann, der war in der Sendung.
Das wolltest du vorhin schon sagen, genau.
Am Donnerstag. Ganz angenehmer, ich weiß, warst du schon mal bei Willkommen Österreich?
Klar, ja, war ich da schon mal. Ich war da sehr betrunken in der Sendung, weil das ist ein Klassiker bei denen, das weiß auch jeder. Bei dir hat es wahrscheinlich nicht funktioniert, aber du wirst da abgefüllt vor der Sendung, wenn du dem Alkohol zugänglich bist. Und da kriegst du gleich so 2, 3, 4 Weißwein, hast du schon im Kopf und dann geht's los. Die beiden sind ja Vollprofis und können auch mit besoffener Birne sehr gut moderieren. Und ich habe dann wirklich angefangen, sehr unangenehmes Zeug zu reden da. Und da will ich jetzt gar nicht wiederholen. Aber war eine super Sendung. Also ich mag die beiden ja sehr gerne.
Ja, und habt ihr den Stermann zum ersten Mal kennengelernt. Ich glaube, bei der allerersten Sendung von denen war ich mal, wirklich vor Ewigkeiten, vor 7 oder 8 Jahren. Hab das nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt und hab die seitdem auch nicht mehr gesehen. Und fand es sehr angenehm, ganz toller, angenehmer.
Ein ganz toller schwuler Mann, oder?
Ganz toller schwuler Mann, finde ich auch. Ja, schade, dass er
heterosexuell ist.
Schade, dass er die Sendung nicht mehr macht bei Radio 1. Die fand ich viel besser als den Scheiß, der sonst immer läuft jetzt am Sonntag.
Ja, es gibt auch viele, die die in der Petition unterschreiben würden, wenn Stermann und Grissemann zurückkommen würden. Und ich glaube, wir beide gehören auch dazu. Wir würden das auch unterschreiben, dass die bitte wieder zurückkommen sollen.
Die großen 5, hätte ich eigentlich gerne heute die großen 5 Ministerpräsidenten gemacht. Das werden wir aber nicht mehr schaffen.
Da bin ich zu ungebildet auch für, Jan. Da müsste ich erstmal gucken, ja, also wer denn überhaupt schon Ministerpräsident war.
Das Ding ist nämlich, Ministerpräsidenten gibt es nämlich erstmal wie Sand am Meer, 16 Stück in Deutschland. Und die wechseln in letzter Zeit so oft durch, dass man gar nicht mehr den Überblick hat. Also ich weiß, wüsstest du, wer der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel? Wüsstest du das?
Nö.
Okay, siehst du?
Wüsste ich jetzt nicht. Wüsstest du das, wenn du dich jetzt nicht vorbereitet hättest?
Ja. Nein, ich weiß es nämlich auch nicht. Ja. Und Sachsen-Anhalt auch absolut keine Ahnung. Ich glaube, Stanislav Tillich ist in Sachsen. Das ist
der Erfinder des Teelichts.
Das sogenannte, genau, Stanislav Teelicht ist in Sachsen.
Ja.
Ich weiß halt, dass Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen ist. Guck mal, selbst bei Niedersachsen wüsste ich schon nicht mehr, wer es ist.
Henning Wieland, der Erfinder des Internets, der ist in Münster da auf der Ecke irgendwo, ne?
Aber der Henning Wieland ist der Sänger der H-Blocks, der hat nichts mit Ministerpräsidenten
zu tun. Aber das Erfinder des, ach so, stimmt, aber ich glaube, die meisten...
Bremen ist Jens Böhnsen, das weiß ich auch immer. Also ich weiß halt, das ist komisch, weil ich wusste das früher wirklich, also zu Schulzeiten wusste ich das immer, wer Ministerpräsident ist. Aber das ist...
Wer ist denn in Baden-Württemberg?
Da ist, sag schnell, der Grüne. Nein, der Grüne. Der einzige Grüne. Jetzt komme ich auf den fucking Namen nicht.
Oliver Götz, weißt du das?
Bin ich bescheuert? Nein.
Der wackelt gerade mit dem Kopf, der weiß das auch nicht. Mein Gott, wir sind umgeben von ungebildeten Menschen und sind selber auch nicht gerade so jetzt, wir können es auch nicht gerade mit glänzen, dass wir das wissen, ne?
Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist, ach komm, sag mal, ich bin doch, bin ich Günther, nee, Quatsch, nicht Günther.
Günther Jauch, richtig, das ist aber der Präsi von ganz Deutschland.
Winfried Kretschmann, verdammt nochmal.
Da lag Winfried mir auf Kretschmann, der Zunge.
Und das Problem ist, ich wusste, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß, wie er redet, ich weiß, aber die Namen, ich bin in Landespolitik, seitdem wir eine bundesweite Sendung haben, habe ich von Landespolitik keine Ahnung mehr.
Das ist ja, weil wir so lange Vorbereitungszeit für diese Sendung haben jedes Mal, weißt du? Das dauert ja immer bisschen
fertig. Aber sag mir einen Minister, Christian Schmidt, Landwirtschaft.
Christian Schmidt, das hätte ich jetzt wirklich gewusst. Kein Witz, das ist wahrscheinlich auch der Einzige, der mir gerade einfällt. Und,
Familie und Arbeit, Manu Schwesig.
Manu Schwesig, war mal Jutta Ditfort,
Ina Deta war das, glaube ich mal.
Ina Deta war das. Und davor war es Inga Humpe. Und davor war es Inga Rumpf. Und davor war es hier eine von den,
Goebbels-Schwestern.
Goebbels-Schwestern. Mit dem Pudel, die, ich weiß, ja, genau. Jan, bevor wir uns um Kopf und Kragen, jetzt noch weiterreden, sollten wir unsere transparente Sendung, heute haben wir wirklich mal komplett die Hosen, heute haben wir unsere komplette Schwachsinnigkeit offenbart in dieser Sendung. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Wir möchten uns bedanken bei allen, die dabei geblieben sind heute. Wir möchten Jürgen König danken für seine Geduld beim Schneiden dieser Sendung. Wir möchten dem Enjoy-Radiochef danken dafür, dass er sich jedes
Mal... Norbert Grundei nochmal. Kann man ruhig mal seinen Namen auch mal sagen.
Ministerpräsident aller Radiosender.
Die kriegen nie genug, die kriegen nicht genug Anerkennung. Die Chefs kriegen nicht genug Anerkennung. Muss man wirklich mal sagen. Norbert Grundei, Helge Haas, Jan Vorderwühlbecke. Jetzt fällt mir bei das Ding der Chef nicht ein. Wie heißt er? Wolfgang...
Wolli, genau.
Wolli. Und weil bei Puls ist, glaube ich, da ist Wolfgang Büchner jetzt der neue Chef seit dieser Woche. Wir haben einen neuen Job gefunden bei Puls, bei Radio 1. Und natürlich Robert Skupin bei Radio 1. Ohne den wären wir letztlich immer noch auf der Straße und würden in der Gosse uns rumwälzen und irgendwie Kastanien verkaufen, um ein bisschen Kohle zu.
Auch wenn du mich jetzt in der zweiten Stunde ein bisschen aus dem Konzept gebracht hast, möchte ich mich heute bei dir bedanken für deine netten, wohlwollenden Worte mir gegenüber.
Nein, ach, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute so ein bisschen in meinem Herzen zwei Kerzen angezündet hast. Mm. Muss man wirklich auch mal sagen, die Adventskerzen haben heute gebrannt, dank dir bei mir.
Seit wir bei dieser Sendung machen, ist jedes Wochenende bei mir hier Feuerwerk im Kopf.
Sodbrennen.
Sodbrennen am Hals, also am Morgen habe ich immer noch Sodbrennen und abends ist dann aber, also kommt es unten alles wieder raus.
So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in uns und sind nochmal ganz kurz besinnlich. Liebe Zuhörer dieser Sendung, wir wünschen Ihnen einen ganz, ganz tollen zweiten Advent. Machen Sie was Schönes mit Ihren Kindern heute. Gehen Sie mal schön in den Wildpark. Füttern die Rehe, wenn Sie uns jetzt bei Radio 1 hören, dann haben Sie noch die Zeit. Ist zwar draußen schon dunkel, aber das ist die Zeit, wo man das Dammwild und das Rotwild am schönsten beobachten kann. Gehen Sie nochmal raus, schön in die Wuhlheide oder so. Und wenn Sie uns jetzt bei Enjoy hören, dann backen Sie vielleicht heute einmal Kekse für Ihre Lieben. Geben Sie den Kindern morgen Kekse mit in die Schule. Das ist doch mal was. Mal was Weihnachtliches. Zünden Sie eine Stange Zimt an und machen Sie mal Glühwein selbst, das ist auch super.
Und es gibt übrigens keine bessere Uhrzeit, als im Winter gegen 18 Uhr sonntags schon den Fernseher anzumachen, DVD reinzuschmeißen, eine gute Serie zu gucken, sich in so eine Wolldecke, in so eine alte Wolldecke einzuwickeln oder ein altes Mikrofonkabel und dann einfach Fernsehen zu gucken und dann irgendwann gegen 22 Uhr mit vollgefressenem Bauch
wieder aufzuwachen,
genau, und dann ins Bett zu gehen.
Genau. Haben Sie einen schönen zweiten Advent. Ja, bis nächste Woche. Und bleiben Sie uns immer treu und bleiben Sie sich vor allen Dingen immer treu. Denn das ist das Einzige, was Sie letztlich durch dieses traurige Dasein ziehen wird, sich selbst treu zu bleiben.
Weil irgendwann ist man tot, dann ist alles vorbei.
Ja, genau. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt meine Oma immer. Geben Sie das Geld aus, bevor es die gierigen Verwandten bekommen.
Genau. Kaufen Sie alle DVDs von Jan Böhmermann.
Gehen Sie nochmal mit 88 in den Mediamarkt und kaufen sich einen dicken Flatscreen. Und fallen Sie im Todeskampf mit dem Kopf auf das Ding drauf, das keiner den hinterher benutzen kann.
Genau. Im Todeskampf mit dem Kopf drauf und nichts den Enkeln und so vermachen mehr. Das sind alles, die sind alles degenerierte, die sind
Schwachmaten.
Schwachmaten. Genau wie wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.